Christian Prokop ist nicht mehr deutscher Bundestrainer. Das war die Meldung, seit wir uns das letzte Mal hier bei Hand aufs Herz gehört haben. So sehr ich mich auf Alfred Gislason freue, es tut mir für Christian Prokop brutal leid. Der ein oder andere von euch hat vielleicht die Folge mit ihm, die ist ja inzwischen schon ein paar Monate her, mal gehört. Wer nicht, dem kann ich sie nur noch mal ans Herz legen. Da wird, glaube ich, noch mal klar, was das für ein super cooler Typ ist und vor allem, was für ein überragender Handballdenker. Finde ich extrem schade, dass das beim DHB nicht geklappt hat. Es passt irgendwie, aber in unsere aktuelle Folge rein. Heute haben wir den Trainer von dem Verein da, bei dem irgendwie das große Ganze immer über dem aktuellen Ergebnis, dem Tabellenstand und so weiter steht. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und habe mich sehr gefreut, dass Sebastian Hinze, der ist auch einer, dem das nicht unbedingt leicht fällt, sich Zeit genommen hat für unseren Podcast und eben genau das mal sehr eindrücklich erklärt hat. Der BHC ist wirklich ein Verein, der steht für dieses Konzept über allem und sich nicht verrückt machen lassen von ein paar Niederlagen in Serie und so weiter, finde ich sehr eindrucksvoll. Darüber haben wir lang gesprochen. Er war ja viele Jahre erst Spieler beim BHC, ist wirklich ein Urgestein dort, hat alles mitgemacht, hat dann seine Karriere beendet, als es hochging in die erste Liga, kam dann aber ganz schnell wieder zurück als Trainer. Und mit 33 Jahren auf einmal den alten Teamkollegen vorgesetzt sein. Er hat aber gesagt, es hat keine großen Probleme gegeben. Nur beim Bier holen war das einmal komisch. Er spricht über seine Handballphilosophie. Die ist sehr interessant, sehr darauf aufgebaut, dass jeder im Kader sozusagen jede Rolle ausfüllen kann. Wir haben mal versucht, das zu umreißen. Das war so ein bisschen der Auftrag mit dem Frank Carstens, den Sebastian Hinze hier in den Podcast geschickt hat. Wo er seine Spieler beim Laufen immer noch abhängt, warum er eine Angel im Training braucht und was er an Pferden gut findet. Das und noch viel mehr erklärt uns Sebastian Hinze. Viel Spaß mit Folge 24 von Hand aufs Herz. Ja, das ist jetzt natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt, wenn wir überlegen, was vor wenigen Minuten für ein Spiel in der HBL zu Ende gegangen ist und mit wem ich jetzt hier sitze. Ich sag trotzdem erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Sebastian Hinze.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich habe mir auch einen anderen Moment gedacht, gerade so wie das Spiel gelaufen ist, aber alles gut. Also freue mich, dass ich hier bin.
Ja, müssen wir vielleicht erstmal kurz erzählen. Wir sitzen im ISS-Dome in einer der schönen Logen, ist ja eine tolle Halle und ihr habt heute auch ein tolles Spiel gemacht gegen den amtierenden Meister, die SG Flensburg-Handewitt. Es stand nach 60 Minuten 20-20. Das Doofe war, dass Flensburg noch einen Freiwurf hatte und der wirklich wie auch immer im Tor gelandet ist und ihr somit nach einer Riesenleistung keine Punkte mitgenommen habt. Ist das schon ein bisschen, das arbeitet wahrscheinlich noch schwer in dir, nehme ich mal an. Das ist ja noch nicht lange her.
Ja, es ist jetzt vor allen Dingen so eine Lehre, weil das so eine Situation ist, die man nicht häufig erlebt und gerade in der Form. Also ist noch nicht mal so, dass ich dem Blockspieler da einen großen Vorwurf machen kann. Der Ball wird vom Kopf, glaube ich, abgefälscht, wenn ich das richtig gesehen habe. Unglücklich und ja. Das ist bitter, vor allen Dingen, weil die Jungs sich, glaube ich, diesen Punkt verdient gehabt hätten. Die saßen alle extrem traurig in der Kabine. Das tut mir extrem leid für uns alle. Aber das gehört auch dazu, die letzte Situation. Und ja, so Erfahrungen haben wahrscheinlich alle einmal gemacht. Und jetzt mussten wir da auch mal durch.
Also ich hab schon mal einen direkten Freiwurf auch kommentiert. Das war jetzt der zweite, der noch entscheidend ist. Aber so einen, wie du es gesagt hast, auf den Kopf des Abwehrspielers und dann rein, kannst du dich an sowas erinnern, dass du schon mal so bitter ein Spiel noch verloren hast?
Na, wir hatten das Thema gerade kurz in der Kabine mit ein paar Jungs, was wir da für Erfahrungen gehabt haben und ob das mit irgendwas vergleichbar war. Wir hatten mal ein Spiel, was wir in der letzten Sekunde in Hannover durch Chaba Schütt verloren haben, also der jetzt bei uns spielt, der
einen Schlagwurf
reingemacht hat. Ich glaube, da waren es noch 2 Sekunden. Mhm. Und dann hatten wir natürlich das Final Four Halbfinale, wo wir den letzten Wurf hatten, aber das, finde ich, war eine völlig andere Situation, weil es ging um Gewinnen oder in die Verlängerung.
Ja.
Und man nimmt ja zumindest noch was mit, man geht in die Verlängerung. Und das heute war schon, ja, also gerade mit dem, wie wir in den letzten Wochen auch agiert haben, wie wir im Dezember agiert haben, wie wir gegen die Spitzenteams agiert haben, ist es einfach schade, weil ich glaube, dass wir uns irgendwann diesen einen Punkt mal verdient gehabt hätten.
Ja. Jetzt ist es die 7. Niederlage in den letzten 8 Spielen, wenn ich richtig bin.
Sechs in sieben, glaube ich.
Ja. Sechs in sieben sind es, okay. Dann zum Glück noch eine weniger. Dieser klare Sieg gegen Nordhorn-Lingen, ihr habt da mit 13 Toren ziemlich klar geschlagen. Sonst stehen am Ende nur Niederlagen. Wird man da irgendwann unruhig? Wie schaut ihr gerade auf die Lage beim BHC?
Ja, also unruhig glaube ich noch nicht. Aber man merkt das natürlich schon. Also unabhängig davon, wenn man die einzelnen Spiele betrachtet, wenn man sieht, gegen wen wir gespielt haben, sind das alles Spiele, die man durchaus verlieren kann. Aber in der Summe sind es dann genau diese 6 Niederlagen in 7 Spielen. Das ist eine Phase, die vor allen Dingen an den Jungs, glaube ich, ordentlich nagt. Mhm. Das merkt man. Umso mehr ist es wichtig, dass wir positiv darauf einwirken, dass wir immer montags uns zum Training treffen, eine gute Trainingswoche haben, dass wir Spieler haben, die da positiv mit umgehen können. Das ist jetzt wichtig, weil ich glaube, dass wir gute Leistung gebracht haben in vielen Spielen. Und deswegen ist es halt extrem bitter, dass wir die Ergebnisse nicht einfahren. Und natürlich ist für einen Sportler, für uns alle, sind die Ergebnisse das, wovon man am Ende zehrt, über einen langen Zeitpunkt, mhm, über eine Saison. Ja. Und die fehlen im Moment. Von daher ist es so, dass wir das analysieren, wie immer. Aber natürlich uns ein Erfolgserlebnis in naher Zukunft sehr, sehr gut tun würde.
Letztes Jahr wart ihr ein unfassbarer Aufsteiger. Viele haben gesagt, werden wir vielleicht auch nachher noch besprechen, ihr seid gar nicht so ein richtiger Aufsteiger. Die sind so gut, die kann man gar nicht als Aufsteiger werten, sozusagen. Jetzt dieses Jahr, das verflixte zweite Jahr, schlägt gerade gefühlt so ein bisschen zu. Habt ihr Sorge, nochmal so richtig in den Abstiegskampf reinzurutschen? 17 Punkte habt ihr ja schon. Nee, 16 sind es, glaube ich, auf der Habenseite.
17 sind es.
Ah doch, sind 17, ja. Mhm.
Ja, natürlich. Also man hat die Tabelle im Blick, man spielt Handball-Bundesliga, man sieht, was Woche für Woche für Ergebnisse passieren. Man sieht, dass wir heute gegen Flensburg hätten punkten können. Die Eulen haben gegen Friesenheim gewonnen, gegen Flensburg gewonnen zu Hause. Mhm. Und das sind immer so Anzeichen dafür, dass es nochmal eng werden kann. Aber das Einzige, was wir tun können, ist das, was ich eben schon beschrieben habe, dass wir weiter gut arbeiten, dass wir weiter so Spiele wie heute abliefern, dass wir unsere Stärken da in Fokus legen. Und ich glaube, wir haben heute gesehen, dass wir eine überragende Abwehr stellen können, mhm, dass wir eine überragende Moral in der Mannschaft haben und dass wir dann Stück für Stück uns noch mehr befreien aus diesem Abstiegskampf. Ich glaube, dass da viele Mannschaften drin sind, wobei wir jetzt gerade keine akute Gefahr haben mit 5 Punkten. Aber ja, die Situation ist natürlich so, dass man auch für den Kopf das so schnell wie möglich wieder punkten möchte, um diesen Abstand zu halten, wenn möglich sogar noch auszubauen.
Die Abwehr heute, dann machen wir auch bald das Spielbuch heute zu, aber da müssen wir, glaube ich, schon mal ein paar Worte drüber verlieren. Am Ende sind es 20 Gegentore, zur Halbzeit waren es 9. Das dritte Gegentor kriegt ihr, glaube ich, nach 14 Minuten oder so. Also ihr habt Flensburg ja komplett entnervt. Was habt ihr heute mit denen angestellt, mit eurer 6-0?
Ja, also es war Hauptthema in der ganzen Trainingswoche natürlich, wie wir es schaffen, diese 1-1-Situation Gottfriedsson, Johannesson zu lösen, wie wir es schaffen, überhaupt in unsere Abwehr reinzukommen. Mhm. Es war wichtig, dass wir Abschlüsse bekommen und es war natürlich auch klar, dass wir gegen eine überragende 6-0-Abwehr angreifen müssen, mhm, und von daher ist es wichtig, dass wir ihnen nicht diese einfachen Tore, und das haben wir in der ersten Halbzeit in großen Teilen geschafft und auch in der zweiten Halbzeit, dass wir wenig Kontertore bekommen, dass sie wenig Möglichkeiten im Konterspiel haben und immer wieder gegen uns angreifen, und dann es ist gegen Flensburg für mich immer das Wichtigste, das Timing zu finden. Also wann greife ich Passwege an und stehe im Weg, und wann gehen sie in den Zweikampf und ich veränge das. Und dann mit ganz klaren Helferpositionen haben wir gearbeitet und mit Helferseiten. Das hat heute sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass das auch eine unserer größten Stärken ist, dass die Jungs sich immer auf den Gegner taktisch in der 6-0-Abwehr ein Stück weit verändern können, aber in der Grundidee immer gleich bleiben.
Mhm. Kannst du das mal erklären, wie du das deinen Spielern zum Beispiel, was gibst du denen da an die Hand, dass sie zum Beispiel wissen, wann muss ich helfen, wann muss ich Passweg angreifen, wann muss ich mich zurückziehen und hinten dicht machen? Wie bringt man das dem Spieler bei?
Wir haben in erster Linie haben wir ein Grundsystem, da bin ich ein absoluter Fan von, weil gerade in Phasen, wo, das hatten wir in der Hinrunde, wo es nicht so gut lief, defensiv, finde ich, muss man immer zurück zu diesem Grundsystem, dass man back to the basics geht, dass jeder weiß, was ist seine Aufgabe in der Abwehr, welche Seite muss ich verteidigen, wie löse ich 2-2-Situationen, wie löse ich Übergänge, was ist da unsere Grundidee. Je besser das funktioniert, umso variabler können wir natürlich werden. Mhm. So, und jetzt haben wir diese Sicherheit uns mit harter Arbeit wiedererkämpft in der Hinrunde, defensiv, und dann geht es natürlich darum, dass wir sagen, okay, welche Stärken hat der Gegner? Und wo wollen wir noch enger stehen? Und das war so ein bisschen in dem Grundprinzip dann so, dass wir gesagt haben, dass sie mit dem ersten Zweikampf auf keinen Fall erfolgreich sein dürfen. Und so haben wir dann unsere Abwehr so ein bisschen verändert, wobei das im Grundprinzip schon unserer normalen Abwehr auch geähnelt hat. Mhm.
Ich hatte das Gefühl heute, also sie haben erstmal für Gottfriedsson und Johannessen Verhältnisse wenig Zweikämpfe gewonnen. Ihr habt aber auch danach irgendwie, also selbst wenn sie mal einen gewonnen hatten, hatte ich das Gefühl, haben sie ihre Nebenleute trotzdem nicht in Position bekommen. Also war auch die zweite Reaktion auf einen möglichen verlorenen Zweikampf heute sehr gut?
Ja, natürlich. Also ich glaube, Flensburg ist ja, das Angriffsspiel ist darauf ausgelegt, diesen Vorteil zu holen und dann mit hoher Passqualität und einer guten Besetzung der Räume im Positionsangriff diesen Vorteil auch zu nutzen. Und das haben wir heute sehr, sehr gut zugestellt über eine Antizipation auf den Halbpositionen, aber im richtigen Moment dann auch eng werden am Ball. Mhm. Und wie gesagt, das war Hauptthema in dieser Woche beim Training, dass wir gesagt haben, wir müssen genau erkennen, wann drohen sie nur und wann gehen sie in den Zweikampf. Mhm. Und sobald sie in den Zweikampf gehen, müssen wir extrem eng am Ball werden. Mhm. Und vorher dürfen wir uns aber nicht zu eng versammeln in diesen Vorbewegungen, sondern müssen weiter offensiv auf den Halbpositionen agieren, um sie weit weg vom Tor zu halten. Dass das dann heute funktioniert, lag sicherlich an der Idee der Abwehr, aber auch daran, dass Flensburg heute vielleicht nicht ganz diese Qualität auf die Platte gebracht hat, wie sie es sonst schaffen.
Ja, hat Mike Machulla auch gesagt. Er war außer mit den zwei Punkten nicht so recht zufrieden mit allem, vor allem, was seine Mannschaft vorne
dazu gehört natürlich auch immer ein Gegner.
Das Wechselspiel.
Ja. Aber natürlich ist es so, dass wir so einen Tag von Flensburg brauchen, den sie heute hatten, um zu punkten. Umso bitterer ist es, dass wir es nicht geschafft haben.
Ich habe mal gehört, du arbeitest immer so mit ein Vierteljahresplänen und Zielen, glaube ich. Ist das immer noch aktuell?
Ja, so zumindest in der Grundidee ist das so, dass wir uns immer Ziele setzen oder ich Ziele habe für mich, wo ich mit der Mannschaft hin will, die unabhängig von Tabellenstand und Ergebnissen sind, einfach um diese Arbeit voranzutreiben. Also wo es darum geht, wie wollen wir unser Tempospiel entwickeln, wie flexibler wollen wir in der Abwehr werden, was wollen wir im Positionsangriff besser lösen. Und das sind immer Sachen, die wir dann, wir analysieren jedes Spiel natürlich, die Jungs kriegen ihre Schnitte nach den Spielen, aber wo es dann so einen längeren Zeitraum gibt, wo wir eine Idee haben oder wo ich eine Idee habe, was ich mit dieser Mannschaft entwickeln möchte. Das hilft mir natürlich auch mit Misserfolgen wie Ergebnissen, die im Profisport natürlich dazukommen und immer auch eine große Wirkung haben, umzugehen.
Ja. Ja, aber ich bin schon, also nach gerade so einer Niederlage heute, und wir haben die Serie angesprochen, wirkst du ja schon sehr gefasst. Ist das dann was, woran du dich hochziehst sozusagen, dass du sagst, aber in meinem großen ganzen Plan für den Zeitraum sind wir da und da gerade ganz gut?
Ja, ich glaube, dass ich mich jetzt nicht an den Plan hochziehe, sondern ich versuche einfach, und da leben wir natürlich im Profisport und in erster Hand bei Bundesliga ist das, viele nennen es Ergebnissport, für mich ist es das nicht. Mhm. Für mich geht es darum, und die Ergebnisse kommen, wenn wir weiterarbeiten, wenn wir uns weiterentwickeln als BAC, wenn wir weiter an diesen Dingen arbeiten, die wir verbessern wollen. Und dann sind Ergebnisse hoffentlich eine logische Folge von guter Arbeit. Und von daher versuche ich immer, die Ergebnisse nicht in den Vordergrund zu stellen und auch bei der Arbeit mit der Mannschaft eigentlich gleich zu sein, ob wir am Wochenende oder am Spieltag verloren haben oder gewonnen haben. Die Analyse fällt immer gleich aus. Wir stellen die Sachen raus, die positiv waren, die negativ waren, arbeiten weiter an dieser Grundidee, wo wir hinwollen und natürlich an der taktischen Ausrichtung für den nächsten Gegner.
Das ist, glaube ich, auch so das Ziel und der Traum von vielen Trainern, das wünschen sich alle. Man muss aber sagen, da machen einem ja oft dann, ich will jetzt nicht sagen, die Chefs wären schuld oder so, aber oft holt einen ja dann die Realität und die Ergebnisse ein und man kriegt gar keine Zeit mehr, wenn die Ergebnisse nicht passen, um seinen Plan weiter durchzuziehen.
Ja, aber da schneidest du jetzt ein Thema an, was für mich sehr, sehr sensibel ist, dieses Thema Trainerwechsel, dieses Thema Erfolge, dieses Thema Einfluss nehmen auf Trainer und Mannschaft, wo ich finde, wo im Fußball übertrieben schnell, im Handball nicht ganz so schnell reagiert wird, wo ich finde, man muss die Sache anders analysieren, wenn man so einen Wechsel vornimmt.
Und wie?
Ja, ich glaube, ich hatte ja ganz, ganz viele schwere Phasen beim BAC in all den Jahren, wo wir Niederlagenserien hatten. Und ich war immer froh, egal ob es Viktor Szilágyi war oder ob es Jörg Fürst jetzt ist, dass man sich hinguckt und genau hinguckt, was passiert. Wie bereitet er die Mannschaft vor? Erreicht er die Mannschaft noch? Erreicht er die Mannschaft noch? Setzen sie das um, was vorbereitet wird? Ist das, was er vorbereitet, macht das Sinn?
Ja.
Also das sind für mich viel entscheidendere Faktoren als das nackte Ergebnis am Wochenende. Mhm. Ne? Da muss man natürlich als, und da bin ich froh, dass ich in diesem Verein arbeite, da muss man als Verein natürlich stark sein, diese äußeren Einflüsse dann auch mal wegzuhören und zu sagen, nein, da wird gute Arbeit geleistet. Mhm. Wir haben intaktes Innenverhältnis. Wir wissen, wie die Mannschaft vorbereitet ist, was sie tun sollen, was sie tun. Und wir analysieren das Woche für Woche. Aber wir sind innerlich ruhig und wissen, dass da gute Arbeit geleistet wird. Und von daher ist für mich ein Trainerwechsel macht nur Sinn, wenn ich mir sicher bin, dass das anders besser läuft. Und da ist mir manchmal die Idee, ja, gerade im Fußballbereich. Also, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen darf, ich habe 25 Leute im Kader. Ja,
sehr gerne. Dafür haben wir Zeit in dem Podcast.
Ja, ich habe 25 Leute im Kader und ich habe einen Trainer mit einer Spielidee. Ja. So, jetzt verlieren wir 4 Spiele oder 5 Spiele und ich entlasse diesen Trainer.
Ja.
Ich hole für kurzfristigen Erfolg einen Trainer mit einer neuen Spielidee. So, jetzt
passt nur die Hälfte
jetzt
des
passt
Kaders.
Das. Es gibt einen Trainerwechsel, es gibt da natürlich auch wissenschaftlich erwiesenen Effekt, kurzfristigen. Mhm. So, und jetzt haben wir aber diese Eingewöhnungszeit, die dieser Trainer eigentlich braucht, um die Kaderzusammenstellung, um all das umzusetzen, was er braucht. Kriegt er diese Zeit denn dann wieder? Oder haben wir die gleiche Problematik ein Jahr, ein halbes Jahr später wieder? So, und da finde ich gerade, wenn man einen Trainer tauscht, dann guckt doch bitte genau hin. Passt dieser Trainer zu dem, was wir vorhaben? Haben wir als Verein eine Idee, wie wir Handball spielen wollen? Das ist auch das, was ich, sollte der BRC sich doch mal von Sebastian Hinze trennen oder wir uns einigen, uns zu trennen, kann ich nur empfehlen, einen Trainer zu verpflichten, der eine ähnliche Spielidee hat, damit das auf Dauer erfolgreich sein kann.
Ja, ja. Ist der BRC da eine große Ausnahme mit dieser Ruhe? Du bist jetzt seit 8 Jahren, wenn ich richtig bin, nach deiner Spielerkarriere hier Trainer geworden.
Das ist ich habe nach der Spieler, also ich bin mit dem ersten Aufstieg habe ich aufgehört als Spieler, bin dann Jugendkoordinator geworden und habe parallel in dem Kooperationsschule von uns habe ich das Frühtraining geleitet und es war so eine Stelle halb-halb damals. War ein Jahr raus und dann sicherlich auch mit Zufall will ich es nicht nennen, aber dann unerwartet nach einem Jahr Trainer geworden.
Inwiefern unerwartet?
Ja, es war die damalige Situation war so, dass wir oder der BRC damals im Abstiegskampf der ersten Liga auch, glaube ich, mit 4 Punkten Rückstand und noch 3 ausstehenden Spielen da stand und sie sich entschieden haben, kurzfristig den Trainer zu wechseln. Meiner Information nach allerdings schon den Trainer fürs nächste Jahr fest hatten oder zumindest da sie sicher waren, eine Wahl getroffen zu haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war damals diese Jan Gohr, Emir Kurtagic-Geschichte in Gummersbach. Also ich glaube, dass Emir Kurtagic beim BRC-Trainer werden sollte, weil Jan Gohr ja in Gummersbach, der hat aber dann, weil Emir in Gummersbach überragende Arbeit geleistet hat, hat Jan Gohr ja gar nicht seinen Vertrag angetreten in Gummersbach. Und dadurch war der BRC dann, der sich, glaube ich, mit Emir Kurtagic schon einig war, dann trainerlos. So, auf jeden Fall gab es diese Interimszeit von 3 Spielen. Da wurde ich gefragt, ob ich das übernehmen würde. Das habe ich gemacht, aber mit ganz klarer Idee, dass das nur für diese 3 Spiele war.
So. Also und dann bist du doch geblieben. Wie im Endeffekt Kurtagic in Gummersbach bist du.
Ja, es gab dann, glaube ich, dann aufgrund der neuen Situation gab es sicherlich viele Gespräche vom Verein mit Trainern und dann irgendwann haben sie auch mit mir gesprochen und dann habe ich meine Idee skizziert, wie ich das machen würde. Habe mich zu Hause mit meiner Frau besprochen, weil wir schon oder ich sehr glücklich auch in dem war, was ich getan habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben damals die Jugend mussten wir komplett neu aufbauen beim BRC. Hatten damals keine A- und keine B-Jugend, hatten keine Schulkooperationen und das hat mir in dem Jahr extrem viel Spaß gemacht. Habe da sehr, sehr viel Potenzial drin gesehen. Habe das dann abgewogen und im Endeffekt war es dann so, dass wir, oder meine Frau mir dann gesagt hat, dass man das wahrscheinlich bereut, wenn man es nicht tut, weil es gibt 20 Jobs oder 25 Jobs auf dieser Ebene und man weiß nie, wann man gefragt wird und ich sollte das einfach probieren. Mhm. Und so ist das dann damals entstanden und wie gesagt, die Gespräche waren sehr, sehr positiv. Wir sind ja da in dem Jahr abgestiegen, habe dann in der Zweitligasaison angefangen und hatte dann auch wirklich für einen Trainer-Novizen auf diesem Bereich hatte ich eine tolle Truppe beisammen. Mhm.
Ihr seid ja dann wieder hoch und glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange, 4 Jahre geblieben und dann noch einmal so runter, genau, wenn es gerade richtig nicht.
Ja, ich meine, es waren 4 Jahre, also im 4. Jahr sind wir abgestiegen, hatten dann 1 Jahr in der 2. Liga, sind dann wieder aufgestiegen und jetzt das wieder 2 Jahre oder jetzt im 2. Jahr wieder in der Bundesliga.
Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass du es bereut hättest, nie zu wissen, was daraus geworden wäre. Hast du es denn mal bereut, es getan zu haben, dass du jetzt BHC-Trainer bist? Es ist ja ganz gut gelaufen.
Ja, nein, bereut überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn man diesen Job macht, dann muss man den auch lieben. Ich liebe den. Ich liebe vor allen Dingen, mit den Jungs in der Halle zu stehen. Ich liebe Handballvideos zu gucken, Ideen zu entwickeln. Natürlich ist es für einen Trainer dann auch ein Erfolg, wenn Dinge funktionieren, wenn die Jungs das umsetzen, wenn man merkt, wie die Jungs sich entwickeln. Und das ist das, was mir extrem viel Spaß macht. Und habe ich beim BRC ganz, ganz viel Platz, mich auszutoben, weil wir so eine ganze Bandbreite haben von jungen, talentierten Spielern, die wir immer wieder integrieren wollen. Wir haben jetzt eine Entwicklung stetig, die dann auch mit mir einhergeht im Verein, in allem, was wir da tun. Und das macht mir extrem Spaß. Von daher bin ich, glaube ich, keinen Tag, also mir ging das drumherum, ganz oft schon auf den Senkel. Ich muss ein bisschen aufpassen hier mit der Wortwahl. Aber
sag mal, drumherum heißt so Medienvertreter, so äußere Einflüsse, wie ich? Oder
ja, Fans, nicht zwingend, oder? Aber so, nein, also das ist so, aber diese, ich glaube, gerade in so Stresssituationen und so, da möchte man sich fokussieren und dann sind äußere Einflüsse und dazu gehört dann Störfeuer, dazu gehört dann irgendwelche Brände, die man löschen muss noch. Das sind Sachen, so Diskussionen, die man mitkriegt. Das sind alles Sachen, wo man dann auch Mensch ist. Ne? Mhm. Also wenn man nach 10 Niederlagen von ganz vielen Leuten auf einmal nicht mehr gegrüßt wird oder Hinze Rausrufe kommen, ne? Das ist jetzt nicht über... war jetzt nicht übertrieben, aber das ist natürlich schon was einem als Mensch dann, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das geht blind an mir vorbei.
Ja, das kann ich voll verstehen. So. Du bist mal durch die Halle gelaufen, da haben Leute dich aufgrund der Ergebnislage nicht mehr gegrüßt.
Ja, also das, man merkt ja, wenn man so, oder es gab ein Weggucken oder so, ne? Also so Sachen gibt's, aber die gehören natürlich bei Emotionen auch dazu, die gehen in beide Richtungen. Also das nehme ich auch keinem krumm.
Okay.
Das ist im Profisport und das ist völlig in Ordnung für mich. Trotzdem ist es natürlich belastend für mich als Mensch. Und da gab es schon Phasen, wo man sich extrem fokussieren musste auf das, was einen Spaß macht. Und das habe ich glücklicherweise immer geschafft. Und ich musste ganz extrem lernen, Spannung, Entspannungsthema, das musste ich lernen. Also am Anfang war ich, glaube ich, in den ersten 3 Jahren war ich nur unter Strom und habe mir wenig Freizeit gegönnt, habe wenig mit meinem Freundeskreis unternommen und wenn, war ich, obwohl ich da war, nicht wirklich da und das sind so Geschichten, die ich lernen musste, da einfach besser zu werden für mich und für meine Balance im Leben.
Hast du irgendwie mit Hilfe von außen, also haben vielleicht auch die Freunde gesagt, ey, Sebastian, du bist nicht mehr normal ausgeglichen?
Ja klar, das gab's, also ich bin froh, dass ich ganz, ganz tolle Freunde habe, also schöne Grüße, aber...
wir hoffen, sie hören alle zu.
Ja, nein, also das war schon so, dass mir nie jemand böse war, aber es war auch wichtig, mal darauf hinzuweisen, dass man sagt, pass auf.
Genau, das gehört zu einer Freundschaft, genau, ne? Da ist ja nicht sagt, immer nur die schönen Zeiten.
Nicht nur, dass du 20 Kilo zugenommen hast, sondern du bist auch, schalt mal ab, Junge. Und das war ganz wichtig für mich. Da habe ich auch wieder ein bisschen abgenommen zum Glück.
Wie, weißt du? Ja, ich denke, wobei, das ist doch normal. Also für einen Ex-Sportler bist du ja jetzt nicht wahnsinnig massig, oder?
Ja, aber es war extrem. Also ich habe in den ersten 3 Jahren, habe ich, glaube ich, 20 Kilo zugenommen.
Wirklich? Liebe Güte. Aber du warst doch, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt kein Bild mehr vor Augen von dir als Spieler, aber du als
sehr Kreisläufer drahtig, warst sehr du drahtig, als Spieler. Sehr drahtig.
Das glaube ich jetzt als Kreisläufer eher nicht. Aber falsches Essen dann, oder wie kommt das?
Na, ich glaube, das war so dieser Stressfaktor immer, rund um die Uhr an Handball gedacht und keine regelmäßigen. Und dann ist so mein größtes Laster, ist halt Heißhunger und Süßes.
Ja,
und da ist dann auch eine Tüte Haribo schnell weg oder eine ganze Tafel Schokolade. Also ich kann da schwer in Maß halten, wenn ich einmal anfange.
Oh, da sind wir Brüder im Geiste. Ja. Finde ich sehr sympathisch.
Ja, sehr gut.
Nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt. Jetzt haben wir schon viel über deine Psychologie, finde ich auch sehr spannend, erfahren. Aber ist der BHC da wirklich ein Ausnahmeklub? Dass du, wenn du sagst, es gab auch mal sehr angespannte Lagen, es gab einen Abstieg mit dir, der, muss man aber sagen, mit einer sensationellen Rückrunde war, wo ihr, glaube ich, irgendwie 17 Punkte oder so holt in der Rückrunde, mit denen man ja eigentlich gefühlt gar nicht absteigen kann. Ist der BHC, was dieses am Trainer festhalten, an eine Idee glauben, es ein bisschen, soweit es geht, entkoppeln von kurzfristigen Ergebnissen, ist der BHC da ein bisschen anders?
Sehr wahrscheinlich ist er da ein bisschen anders. Und das, glaube ich, ist das Erfolgsmodell. Das hängt aber nicht mit meiner Person zusammen. Also mir ist das wichtig, das auch mal zu trennen. Also ich bin der Trainer jetzt hier, ich habe sicherlich auch ganz viel mit angeschoben, war an der Entwicklung sicherlich auch beteiligt, aber ich glaube, dass es genauso wichtig ist, dass alle Menschen wissen und alle Zuhörer auch wissen, dass auch hier harte Entscheidungen getroffen werden können. Auch nur dass wir miteinander kommunizieren und dass wir die Situation analysieren und nicht, glaube ich, was hier nicht passiert ist, aus einer Emotion heraus Entscheidungen zu treffen oder aufgrund von Druck von außen. Sondern hier wird wirklich geschaut, ist das, und das war auch nach dem Abstiegsjahr, ist diese Konstellation noch das Beste für den Verein BHC? Und danach wird hier entschieden, unabhängig von Personen.
Und war das da, war es eigentlich auch damals schon Jörg Förster, der Geschäftsführer war? Der ist ja im Endeffekt so der, bei dem sich's kanalisiert, der dann die Entscheidung treffen müsste, oder? Wir machen weiter. Ja. Und musstest du da zum Beispiel, ich meine, man muss ja schon sich, denke ich mal, auch erklären, wenn man abgestiegen ist, was ist denn nicht schiefgelaufen und kriegst du das hin, die Mannschaft rumzureißen? Also musstest du da sozusagen Überzeugungsarbeit für dich selber leisten oder haben die wirklich geguckt und gesagt, nee, der Hinze macht das gut, der führt uns wieder hoch und da gibt es keinen Grund, was zu verändern.
Wir hatten diese Analyse ganz ehrlich nach der Hinrunde.
Ah ja, die genau. So katastrophal, verglichen zur Rückrunde katastrophal verlief.
Da saßen wir lange zusammen. Wir haben wirklich sehr kritisch miteinander gesprochen, haben aber auch in Betracht gezogen, was ist passiert, was hatten wir für eine Verletzten-Situation, was hatten wir für Kaderveränderungen. Also alle Sachen beleuchtet und sind da zu dem Schluss gekommen, dass wir in der Konstellation weitermachen. Und dann, glaube ich, gab es nach dieser Rückrunde, nach der Idee, auch wie sich der Kader verändern sollen, wie wir die Mannschaft entwickeln wollen, nach dem Jahr, unabhängig von Klassenerhalt oder nicht, gab es ja einen großen Umbruch nach dem Jahr. Da ist so diese Situation auch entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt eine Spielidee verfolgen und nicht von Jahr zu Jahr knapsen und gucken, wie wir das bestmögliche Material für das Budget auf die Platte kriegen und dann müssen wir gucken, wie wir daraus am meisten Punkte machen, wir wollen Wiedererkennungswert als BHC, wir wollen eine Identität haben, wir wollen eine Spielphilosophie haben und wir wollen auch in den nächsten Jahren das runterbrechen auf die Jugendabteilung, dass wir sagen, wir wollen Spieler entwickeln, die diese Idee nach oben bringen. Und das ist damals entstanden und von daher war es trotz dem großen Frust, dass wir abgestiegen sind, war es, wenn ich mich an die Sitzung erinnere, haben wir zusammengesetzt und Jörg Förster hat gefragt, wollen wir in der Konstellation weiterarbeiten? Und Viktor damals als sportlicher Leiter und ich als Trainer haben beide ja gesagt. Und dann, das war alles, worüber wir diskutiert haben.
Okay. Und wie, ich schätze mal, es gab ja sicher Störfeuer von außen, ich lasse es mal so, von wem auch immer, die gesagt haben, nee, nach der Hundrunde können wir mit denen nicht mehr weitermachen. Schafft es der BHC dann sowas abzuwehren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, es gab ja auch einen besonderen Moment nach dem Sieg gegen Hannover und der hat uns alle, das muss man noch wirklich einen großen Dank an alle BHC-Fans, die damals in der Halle waren und die Halle war ausverkauft, als klar war, dass der Sieg gegen Hannover nicht reicht und wir abgestiegen sind, als dann alle aufgestanden sind und uns minutenlang gefeiert haben und BRC-Rufe durch die Halle gingen mit dem Abstieg. Und das war schon was, wo ich auch so ein bisschen Gänsehaut gerade kriege, wo ich sage, da ist was entstanden. Und wo auch auf einmal keiner mehr böse auf irgendjemanden war. sondern da ist auch in dieser Rückrunde und in der sicherlich sehr, sehr bitteren Abstiegssaison, weil am Ende zählt die Abschlusstabelle, da sind wir abgestiegen, ist was entstanden. Und das wog viel, viel mehr als vielleicht ein, zwei kritische Stimmen, die ich versuche auch immer, es gelingt mir auch, ich bin nicht in sozialen Medien aktiv, ich lese da auch nichts, ich versuche so wenig wie möglich.
Das kann ich nicht gut heißen. Ja. Als Junkie in Social Media. Nein, verstehe ich komplett.
Ja, ja, das, ich finde, man muss sich entscheiden. Ja, ja, das wäre jetzt ein spezielles Thema zu sozialen Medien. Ich finde wirklich die Grundidee super. Ich finde die Idee, die so ein bisschen daraus geworden ist, nicht ideal. Aber ich finde vor allen Dingen das, was aus Einzelmeinungen gemacht wird, das stört mich. So, für mich ist es immer, ja, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber das, wenn irgendwo, egal, da geht es auch nicht um BAC oder was, das können auch politische Themen sein, aber da stehen 10 Kommentare drunter, ja, die sind negativ, dann sind das wirklich 10 Einzelmeinungen.
Von 80 Millionen in unserem Land, muss man ja nur immer mal
wieder sagen. 10 Einzelmeinungen. So, ja. Und die sind jetzt aber gebündelt unter irgendeinem Artikel. So, und dann gibt es natürlich da ein mediales Echo, da gibt es Fragen, dass man kritisiert wird, dass das schlechte Grundstimmung gibt und so. Man reduziert das halt nicht auf Einzelmeinungen.
Ja, ja.
Und das ist so ein bisschen mein, weswegen ich mich entschieden habe, das nicht zu nehmen. Ich gehe gerne in persönlichen Kontakt,
ja,
wenn das auf einer vernünftigen Ebene passiert.
Ja.
Und sonst ist es für mich, weil ich auch, wenn wir jetzt doch das auf den BRC beziehen, dass, wenn wir das Thema oder wenn ich das mal mit jungen Spielern habe, dann kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich damit nicht gut umgehen kann, kritisiert zu werden. Also das, ich weiß, dass
also so irrational nehme ich mal an oder generell, wenn jemand kommt und
nein,
sagt,
nein, das natürlich, ja, man kann, aber ich meine gerade so in diesem Bereich, also als ich glaube vor 7 oder 8 Jahren habe ich aufgehört mit den sozialen Medien und davor ist natürlich so, dass man das liest und man natürlich auch liest, der von mir aus, der Trainer muss weg und was macht der für einen Kack und so. Und man weiß ja, also ich kann das rational einschätzen. Trotzdem trifft es einen als Person.
Ja, jedes Mal.
Genau.
Geht das mir
geht
auch
dir
so.
Genauso.
Ja, ja,
ja, ja. Und beim Handballtrainer ist es so, für mich zumindest, dass es meine Arbeit beeinflusst, weil ich diesen Fokus vielleicht, und wenn es nur 0,5% ist, und dann habe ich für mich entschieden, dass allen damit ja, Gutes getan wird, wenn ich mich einfach absolut auf meinen Job fokussiere.
Ja, ja, finde ich einen super Schluss. Ja.
Von daher ist das nochmal, das hat eine extreme Berechtigung. Ich finde das toll, dass man sich austauschen kann, dass jeder auch seine Meinung da kundtun kann. Aber für mich persönlich, gerade weil man natürlich ein Stück weit Teil des öffentlichen Lebens ist, ist es nicht so, dass ich damit sehr, sehr gut umgehen kann.
Ja, ja. Ich glaube, ihr steht halt auch noch mal härter am Pranger. Ich kann, also ich für meine, ich bin ja damit in meiner Football-Zeit, das war so eine unglaubliche, diese Community ist einfach sensationell und bei mir ist das bis heute so, dass mich treibt nicht so sehr an, als wenn ich mal wieder, und wenn es nur eine Nachricht die Woche, wobei eine Nachricht ist ja auch nicht wenig, aber wenn es mal wieder einmal die Woche eine Nachricht ist, Hand aufs Herz, ist so geil, danke, dass du das machst, ich freue mich schon immer auf die nächste Folge. Das ist halt, das ist für mich eine krassere Triebfeder, als die könnte ich halt sonst nicht kriegen, wenn ich aus den sozialen Medien rausgehen würde. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass scheinbar dieser Effekt bei dir nie angekommen ist, dass auch ausreichend Leute geschrieben haben, ey, danke, was du da machst, unglaublich, was du beim BHC aufgebaut hast, was ihr für ein Handball spielt und so weiter.
Ja, aber man muss, ja, auch das kam an. Aber
Nehme ich an, ne? Du wirst ja auch solche Nachrichten.
Einen ehrlichen Händedruck oder ein ehrliches Vier-Augen-Gespräch und mal kurz sagen, hey, cooler Job oder weiter geht's, bringt mir mehr als ein Kommentar.
Ja, verstehe ich, genau. Wobei, du bist auch immer in der Halle. Zu dir können die Leute theoretisch hin, ne? Wir sind ja meistens, in unserem Job sind wir räumlich meistens getrennter von den Leuten.
Das, man kann sich halt nicht nur die Rosinen da rauspicken. Also wenn man für sich selber merkt, das Positive pusht einen vielleicht.
Ja.
Das wäre bei mir genauso.
Ja.
Aber das Negative drückt einen.
Ja,
dann ist es wirklich eine Abwägung.
Ja. Sehr spannend. Ja, ja. Verstehe ich. Verstehe ich sehr gut.
Für einen selber, was einem, was für einen selber besser ist.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo wir vorher waren.
Ja, ich hatte, was mich nochmal interessiert hätte, du hast von dieser Spielidee und auch, dass ihr, das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, dass ihr auch eurer Jugend, das erinnert mich so ein bisschen an den holländischen Fußball, das ist immer so das Klassikerbeispiel, die spielen alle 4-3-3, da weiß jeder Mittelstürmer, wie in Holland sich ein Mittelstürmer zu verhalten hat, obwohl die auch ein bisschen inzwischen davon abkommen. Das scheint ihr so ähnlich zu machen und ich weiß, das ist komplex.
Machen zu wollen. Also da möchte ich jetzt nicht irgendwas behaupten, dass wir da wirklich schon eine Vorbildfunktion haben, sondern wir sind halt auch personell nicht so groß aufgestellt, ganz sicher die Idee und arbeiten da hart dran, dass wir irgendwann wirklich so ein durchgängiges Konzept auch nach unten haben.
Und jetzt würde mich interessieren, weil du ja schon der entscheidende Mann bist, was die Spielidee angeht, ne? Weil der Trainer der ersten Herrenmannschaft, der muss es nun mal vorgeben, woran sich dann der restliche Verein orientieren kann und im besten Fall auch mögliche zukünftige Trainer und so weiter. Als Frank Carstens dich vorgeschlagen hat für diesen Podcast.
Frank, vielen Dank nochmal.
Ich weiß, es ist nicht leicht zu umreißen. Aber er hat gemeint, so sinngemäß, das ist mir krass hängen geblieben. Die Leute haben noch gar nicht so richtig verstanden, was der Sebastian Hinze denn da so macht beim BHC und so vorhat. Kannst du uns mal in kurzen Worten oder zumindest ein bisschen abreißen, was deine Idee so ist, wie Handball aussehen sollte?
Ja, also erstmal vielen Dank nochmal, Frank. Wir reden sehr viel über Handball. Wir verstehen uns, glaube ich, auch privat sehr gut, haben uns beim Trainerlehrgang, beim ERF Mastercoach mal kennengelernt und denken da ähnlich und hören uns beide, glaube ich, immer sehr, sehr gerne zu, wenn wir über Handball sprechen. Also ich kann das nur zurückgeben, bin auch sehr begeistert von seiner Arbeit in Minden. Die Idee, die ich habe, ist, dass wir unabhängig vom Personal immer das gleiche Spiel auf die Platte bringen können. Das ist natürlich nicht immer möglich. Man hat mal Verletzungen, man hat Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten. Das ist aber so meine Grundidee gewesen, weil wir aus den Lehren dieser Abstiegssaison diese Nachverpflichtung hatten. Und als BRC, wenn man dann nachverpflichtet, dann ist es halt schwer, diese Qualitäten auch direkt zu bekommen, die direkt eine Wirkung auf das Spiel haben. Das heißt, wir haben damals festgelegt, wir wollen einen breiten Kader haben, wir wollen immer 6-6 trainieren können, wir wollen allen Spielern, egal wer sich auf welcher Position verletzt, wollen wir diese Spielidee übermittelt haben, sodass es für uns eigentlich kein Problem ist, wer wann wo spielt.
Okay.
So, dann war es die Idee, dass wir dieses Abwehr-Tempo-Spiel-Thema als Hauptangriffsziel nehmen und da eine Entwicklung in jedem Jahr haben wollen. Das heißt aber auch, dass wir immer eine gute Abwehr bauen wollen. Das heißt, ich bin schon sehr fokussiert in der Arbeit auf die Defensive, weil ich glaube, dass das für die Idee, die wir haben, die Basis ist. Und dann wollen wir möglichst viele Tore aus dem Tempospiel, wo nicht nur die erste Phase zugehört, sondern vor allen Dingen zweite Phase, schnelle Mitte.
Ja, in die man ja wesentlich häufiger kommt, ne?
Genau,
als in die pure 1 gegen 0 gegen Torwart.
Genau, und da mit einem klaren Konzept agieren und vor allen Dingen mit einem guten Entscheidungsverhalten. Also wir haben gerade in diesem Bereich ein extrem freies Spiel, was uns gut tut. Und wenn wir dann zum Positionsangriff kommen, da geht es mir wirklich darum, und das sind so Themen, die wir dann auch mit unseren Jugendtrainern besprechen, und das ist auf dem BRC natürlich ausgelegt, dass wir viel mehr eine taktische Schulung in dem Bereich, was mache ich wann und warum. Und das fehlt mir bei jungen Spielern sehr, sehr oft. Und nicht nur bei jungen, bei vielen Spielern fehlt mir das, dass ich sage, ja. Und deswegen ist es für Spieler, die vielleicht neu zu uns kommen, manchmal.
Also die spielen dir zu intuitiv, wenn ich es gerade richtig verstehe.
Nein, nicht zu intuitiv, sondern die Frage ist, also es wird ja viel in Spielzügen gedacht. Und das ist für mich gar nicht so entscheidend. So, sondern für mich ist das Entscheidende, wir haben eine Vorbewegung, aber Handball entscheidet sich für mich in 1-1 und 2-2 Situationen.
Okay.
Ich glaube, da,
also nicht, dass ich weiß, beim Kreuzen laufe ich da lang, sondern dass ich weiß, wenn der halb rauskommt, muss ich das und das tun.
Kreuz ich, wann, also wann kreuze ich, wann gehe ich parallel? Und diese Basic-Arbeit, das ist ganz viel außer, wo ich sage, das gehört in den Jugendbereich, wo wir wo wir viel, viel besser werden müssen mit unseren jungen Spielern. Mhm. Also in diesem Bereich.
Mit mir meinst du Deutschland?
Ja.
Ja. Ja.
Also wo wir in diesem Bereich wirklich, also in dieser taktischen Kleingruppenprägung oder Ausbildung, glaube ich, müssen wir viel, viel besser werden. Also in diesem Entscheidungsverhalten bei den Situationen, wo sich Handball auch wirklich entscheidet. Mhm. So, und da gibt's dann, und so arbeiten wir. Wir haben natürlich ein taktisches Grundkonzept im Positionsangriff, aber wir haben immer wir stellen uns immer die Frage, warum. Mhm. Also wir machen nicht das, weil wir das jetzt machen müssen, sondern was ist meine Aufgabe? Also das, glaube ich, hat aber auch jeder Trainer.
Ja,
aber bei uns ist es dann sicherlich noch entscheidender, dass jeder diese Aufgabe auch wahrnimmt, weil da das Timing und so von natürlich abhängt und wir in der individuellen Stärke in der ersten Bundesliga sicherlich so sind, dass wir da eine hohe Verlässlichkeit brauchen. Ne? Dass wir wissen, die Halbposition geht offensiv und dann wollen wir so agieren. Ne? Obwohl eigentlich angesagt war, dass das, ne? Aber eine Abwehrreihen verändern sich. Die Idee geht zu viel, viel flexibleren Abwehrsystemen. Mhm. Also müssen wir uns vom Kopf drauf einstellen. Was ist möglich? Was ist meine Aufgabe, wenn mich Position 2 angreift? Was ist meine Aufgabe, wenn mich Position 3 angreift? Ja, so, und jetzt ändern sie das und ich kann darauf reagieren. Und so versuchen wir zu trainieren, dass wir da Automatismen schaffen.
Ist das so ein bisschen, was ja viel besprochen wird, so uns fehlt, keine Ahnung, der Karabatic, der Sargosen, wer auch immer, dieser überragende Einzelkönner in Deutschland? Geht das auch in die Richtung, wo du sagst, wenn wir Spieler hätten, die da ein besseres Rüstzeug, wie entscheide ich mich in welcher Situation, dass wir das und das hätten, dass wir dann mal wieder so einen außergewöhnlichen Einzelkönner hätten, der uns im entscheidenden Spiel die entscheidenden Tore macht?
Na, also ich glaube, dass man einen Fokus darauf legen sollte oder einen größeren Fokus. Ich finde, dass wir in der athletischen Entwicklung unserer Spieler im Jugendbereich einen großen Sprung gemacht haben in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt auch meine Jungs sehe, wenn ich einen Lukas Stutzke sehe, wie er zu mir kommt. Ne? Also das,
ja, der das ist ja ein schon, Bär mit 22, ne?
Ja, genau. Und so wie auch im letzten Jahr schon. Das ist alles in Ordnung, aber in dieser taktischen Ausbildung fehlt mir persönlich bei jungen Spielern oft so dieses, warum mache ich was? Also was ist eigentlich, also sie haben alle ihre guten Bewegungen, sie haben alle ihre Sachen, mit denen sie erfolgreich sind, sie haben irgendwas, warum sie in der ersten Bundesliga gelandet sind, warum sie in der Junior-Nationalmannschaft sind. Das muss man stärken, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir auch wirklich sagen, okay, jemand hat einen guten Schlagwurf, ne, jetzt wollen wir den zu einem Schlagwurfspieler machen. Aber genauso müssen wir finde ich, dass an der Entwicklung arbeiten, so was kann auf mich zukommen, auch taktisch. Es ist ein Mannschaftssport. Deswegen müssen wir gerade in diesen Individual- und Kleingruppentaktischen Bereichen, finde ich, ein bisschen aufholen.
Spannend. Zurück zu deiner Idee noch mal kurz. Das fällt mir ehrlich gesagt auch auf, wenn ich dran denke, dass euch, glaube ich, schon die ganze Zeit ein Fontaine fehlt. Dieses Jahr fehlt euch Maczynski ist auf rechts halb, ne, zum Beispiel. Und man sieht bei euch selten, auch schon in diesem Jahr, wo ihr ein furioser Aufsteiger wart, man sieht keinen großen Abfall. Trotzdem frage ich mich, das, was du jetzt sagst, klingt total einleuchtend. Aber was machst du denn, wenn Linus Arneson mal 10 Spiele ausfällt? Weil der kann ja nun mal genau die Dinge, die du gerade beschrieben hast, da kann ja nicht einfach noch einer stehen, der das auch kann. Also wie fühlst du das mit Leben, dieses Konzept der x-fach am möglichst 18 gleichberechtigten Spieler sozusagen?
Genau aus diesem Grund ist der Schwerpunkt Abwehrgegenstoß. Also wenn wir daraus 40% unserer Tore erzielen, dann haben wir schon mal viel erreicht. So, und dann ist im Positionsangriff natürlich so, dass wir auch mit einem Lukas Stutzke, mit einem Alexander Weck auf Rückraummitte trainieren, mit Thomas Spabak. Also ich finde, wir sind auf Rückraummitte wirklich ganz, ganz unterschiedliche Spielertypen, aber ich finde, grandios besetzt auf dieser Position und auf den Halbpositionen auch. Und es ist auch für meine Jungs nicht einfach, weil wenn alle komplett sind, dann kommt immer jemand zu kurz. Also von der Spielidee. Deswegen versuche ich auch immer herauszustellen, dass Training für mich deutlich wichtiger ist als Spiel.
Dann darfst du aber niemals zu einem Champions League Club gehen, weil da hat man ja dann keine Zeit.
Ja, aber ich trainiere ja auch beim BRC. So, wir sind ein Club, der, ne, also es, natürlich ist ein anderes Anforderungsprofil.
Ja,
so,
ja.
Aber für uns ist natürlich die Trainingsarbeit und dieses Thema Entwicklung viel größer als bei einem Champions League Club oder mhm. Bei einem Verein, der diese Spieler schon komplett fertig hat und das System fertig. Mhm. Und im Prinzip auch aufgrund der Terminenge nur an taktischen Dingen arbeiten kann.
Mhm.
Ja, deswegen sicherlich auch bei uns dann die Spieler ihre Spielanteile bekommen, die jungen Spieler, weil genau das bei uns so ist. Wir sind davon abhängig, dass Spieler sich bei uns entwickeln. Ja, und wenn die dann sich sehr, sehr gut entwickeln und weggehen, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung.
Mhm.
So, aber wir sind genau in diesem Bereich, wo wir, ne, und darum geht's, diese Idee ist für den BRC, die ist keine für irgendeinen anderen. Also das muss jeder Verein für sich machen.
Mhm,
so, ja, also das ist jetzt nicht, dass man, wir sind alle Trainer sind gute Kopierer, hat mal irgendjemand gesagt. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also alle gucken sich ganz, ganz viele Spiele an, entwickeln Ideen aus Sachen, die sie sehen.
Mhm.
Für ihre Mannschaft, ja, mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die
ja, ja
irgendjemand mal für,
ja,
genau, oder dann mhm. Bei mir ist es oft so, ich sehe was und genauso würde ich es nicht spielen, aber es entwickelt sich eine Idee, wie das auf meine Mannschaft passen könnte, was das mit meinen Spielern, oder wie das auf meine Mannschaft passen könnte und von daher machen wir das alle, aber diese Grundidee, wie will ich als Verein arbeiten, ist für eine Nachhaltigkeit und von der, ne, und was will ich für eine Spielidee haben, was habe ich für eine Spielphilosophie, das finde ich für die Idee der Nachhaltigkeit und der Entwicklung eines Vereins, ja, finde ich unabdingbar. Ne, genauso wie ich es ja am Anfang schon mal angesprochen habe, den Trainer zu suchen, der dann zu dieser Spielidee passt.
Mhm. Und wenn, um diesen ausgeglichenen Kader zu kriegen, ne, es ist ja immer die Frage, also am Ende ist es dann oft eine Geldfrage, außer Paris kann sich halt nicht jeder 48 Superstars kaufen. Wenn dir jetzt zum Beispiel angeboten werden würde, aus welchen Gründen auch immer, du kannst Sander Sargosen haben, aber dafür hast du dann nicht mehr das Geld für Babak, Arneson und Stutzke, die müsstest du alle abgeben. Du machst dich also viel abhängiger von einem Mann. Würdest du das machen? Bei so einem absoluten, unfassbaren Ausnahmespieler?
Och, die Frage stelle ich mir nicht.
Aber ich stelle sie dir.
Ja, das habe ich gehört. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
Ja, wirklich?
Ja.
Weil?
Weil ich glaube, dass ein Spieler bis auf die Position Torwart nicht so einen großen Einfluss, egal wie gut er ist, haben kann, wenn man zu viel von einer funktionierenden Teamchemie, von einem funktionierenden Teamspirit wegnimmt. Also wenn ich jetzt die Situation hätte und du würdest sagen, du musst morgen die drei abgeben und dafür sitzt Sander Sargosen in der Kabine, würde ich mich dagegen entscheiden.
Wow. Okay, das finde ich krass. Finde ich ein Wort, aber unterstreicht ja einfach nur das, was du uns vorher über deine Philosophie erzählt hast. Und der Torwart?
Ich würde ihn aber dazu nehmen.
Also ist jetzt ja, nicht das ist gegen, ja immer einfach, ja. Das ist ja, ja klar. Genau, die Frage, die ist ja relativ simpel. Und wenn es Niklas Landin wäre, weil du den Torwart gerade nochmal so rausgestrichen hast? Oder ich weiß nicht, wer dein Favorit ist gerade?
Ja, es ist auch gleich, aber es gibt natürlich wahrscheinlich 10 Torhüter, wo man weiß, die funktionieren. Auf jeden Fall. Immer.
Mhm. Mhm.
So, und holen dir so und so viele Punkte in der Saison. Und das ist natürlich schon eine Überlegung wert, wenn man es sich leisten kann.
Ja, ja, okay. Da muss man ein bisschen.
Das ist einfach eine Sonderposition, ja.
Also an Jogi Bitter würdet ihr mal rantreten. Der fällt mir jetzt irgendwie so gefühlt, gewinnt der Stuttgart echt alleine.
Also nochmal, ich weiß, dass meine Spieler sicherlich den Podcast hören würden. Ich bin sehr glücklich mit unserem Torhüter gespannt.
Also jetzt haben wir Druck, ne? Da müssen wir dann doch nochmal abseits der Mikros drüber. Nein, Spaß beiseite.
Brauchen wir nicht, das können wir auch hier. Nein, das ist.
Du bist wirklich glücklich. Das hast du ja jetzt mit Sargosen sehr eindrucksvoll bewiesen. Eins würde mich noch interessieren, aus sportlicher Sicht, was geht denn eigentlich noch für den BHC? Ich meine, erstaunlicherweise wart ihr in eurem Aufstiegsjahr letztes Jahr gar nicht so weit weg von Europa. Das ist ja fast absurd, aber es war nun mal so. Es hätte gar nicht so viel gefehlt. Wo kann der BHC denn dauerhaft landen? Könnt ihr Europa, könnt ihr vielleicht sogar irgendwann mal Champions League spielen? Was ist deine Idee?
Naja, ich kann die Entwicklung nicht absehen. Aber ich glaube, dass wir im Moment in einem Bereich sind, wo wir noch 1-2 Schritte vorwärts gehen können. Jetzt müssen wir aber auch ehrlich sein, Europa sind 3-4 Schritte.
Mhm.
So, und das ist im Moment die Situation. Man hat aber im letzten Jahr gesehen, wenn man eine optimale Saison hat, wir haben sicherlich im letzten Jahr auch von den Schwächen der anderen, die dieses Jahr nicht so da sind, profitiert. Also von der Schwäche von Melsung, von Berlin, von Leipzig, von Hannover, Mannschaften, die jetzt ihre Leistung wieder in dem Bereich abliefern, wo sie hingehören.
Ja.
Da haben wir viel gepunktet, sie haben viele Punkte gelassen, sodass wir in diesem Bereich vorgestoßen sind. Und das halte ich immer noch für möglich. Mhm. Also dass es mal eine Saison ist. Und das ist auch immer ein Ziel, dass man sagt, man will natürlich die bestmögliche Saison spielen. Man darf nur, wenn dieses Traumziel nicht eintritt, die Realität außer Acht lassen.
Mhm.
So, und deswegen.
Also auf gut Deutsch, um Platz 10 spielen muss auch immer noch ein Anreiz sein.
Platz 10 bis 15 ist so, glaube ich, diese Range, wo wir einfach hingehören.
Ja.
Von allem, wie wir uns aufstellen, wie wir in der Kaderqualität dastehen. Mhm. Und da möchte man dann am besten abschneiden. Das heißt aber nicht, dass man mal Achter oder Siebter nicht werden kann. Aber genauso muss man aufpassen, dass man nicht in diesen Bereich rutscht, den man nicht haben möchte.
Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir schon lange über, wobei wir haben ja auch schon eine Menge über dich erfahren, aber das war jetzt primär das Sportliche. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen näher reinhören in deine Karriere und wie du als Mensch auch so tickst. Gleich gibt's Rubrik 2. So, auf meinem Zettel steht schon immer BHC. Das ist mir auch aufgefallen. Du hast ja ewig für die Vorgängervereine gespielt als Trainer, du hast gespielt dort als Kreisläufer und Kapitän, bist dann Jugendtrainer geworden, dann Trainer geworden. Warst du mal irgendwo anders eigentlich oder war es wirklich immer BHC?
Es war ja nicht immer der BHC, aber ich war immer hier in dem Dunstkreis des oder heutigen
BHC. Die Vorgängervereine.
Ich war in der Jugend, habe ich angefangen beim Männerturnverein Elberfeld.
Oh, jetzt kriegen wir gerade Besuch. Mensch, hast du die Bierfässer geordnet?
Ja, hier kommen gerade 2, 4, 6 große Bierfässer rein, um den Fuß zu ertränken.
Da stehen 6 Bierfässer vor der Tür. Okay, alles klar. Aber ich glaube, jetzt habe ich dich auch unterbrochen.
Ja, ich war beim Männerturnverein Elberfeld stehen geblieben.
Das war
mein erster Handballverein.
Ah ja, ist das auch hier in der Gegend?
Das ist in Wuppertal.
Habe ich noch nie gehört, muss ich zugeben. Okay.
Und dann ging es damals zum WSV. Der WSV und der LTV wurden dann, glaube ich, zuerst HSG, LTV, WSV Wuppertal.
Ach,
die wurden dann zum HC Wuppertal. Also da war ich dann in der Jugend.
Aber dann ist es im Endeffekt doch irgendwie alles im BHC aufgegangen. Also auch wenn es ein Vorgängerverein war.
Habe ich im Seniorenbereich bei TG Kronberg, LTV Wuppertal gespielt und dann zur SG Solingen. Und aus diesen letzten beiden Vereinen ist dann im Endeffekt der BHC entstanden.
Und dann als Spieler, haben wir schon geklärt, Kreisläufer und am Ende auch Kapitän. Was warst du so für ein Spieler?
Sehr lange Kapitän.
Ja. Warst du ein Anführer immer?
Das ist das Gute an Kapitänswahlen, dass man gewählt wird. Nicht bestimmt. Von daher.
Gibt es das gar nicht, dass jemand sagt?
Bei uns war es immer so und auch so. Jetzt würden wir wieder zum Sportlichen kommen, aber ich mache es zum Beispiel so, dass ich einen Mannschaftsrat, weil ich mit dem natürlich auch viele Dinge dann mal bespreche. Oder mehr als wo ich sage, ich nehme nur den Kapitän.
Also hast du jetzt aktuell bei
deiner... Aber da habe ich ein Mitbestimmungsrecht. Ich möchte da Einfluss nehmen, wer da drin ist, weil ich sage, das ist so mein Organ für die Mannschaft.
Ja.
Aber den Kapitän dürfen sie frei wählen, das ist mir völlig gleich.
Ja, so. Ja.
Also deswegen ist es gewählt und von daher müssen andere das ja entschieden haben, ob das ein guter Kapitän ist.
Wenn du so lange
dann wird das schon... war kein großes Talent, immer eher der Kämpfertyp. So habe ich mich dann durchgeschlingelt in meiner semi-professionellen Handballkarriere.
du hast ja auch Erstliga-Handball.
Nein, hab ich nicht.
Hast du nicht mehr gespielt?
Nein.
Aber ihr seid doch in deiner Zeit noch aufgehört. Aber dann hast du auch aufgehört. Okay. Wieso hast du denn das gemacht?
Ich habe in der letzten Saison schon sehr, sehr wenig gespielt.
Gerade dann nochmal mitnehmen als gute Launebär.
Ja, ich fand
2 Erstligaminuten kann dir keiner mehr nehmen.
Launebär. Ich habe schon extrem viel sportlichen Ehrgeiz. Und das Jahr war super, weil ich so mal eine komplett andere Rolle hatte. Also ich habe mich selber mal anders kennengelernt.
Heißt?
ja, ich hatte eigentlich immer auch eine Führungsrolle in der Mannschaft, auch an Spielanteilen und so. Und dann im letzten Jahr kam dann damals Henrik Pekler und Henning Quade, zwei junge Kreisläufer, die haben mir da den Rang abgelaufen und ich war ein Kapitän, der sehr, sehr wenig gespielt hat, fast gar nicht, sondern nur, wenn er ganz, ganz dringend gebraucht wurde oder wenn einer verletzt war. Oder es gab mal, glaube ich, in dem Jahr eine Sperre von Pekler für 3 Spiele und dann war ich im Kader und das hat mich als dann gegen, ja, schon auch gefestigt in meiner Persönlichkeit, glaube ich, so, also wie ich damit umgegangen bin und mit dieser Rolle und habe aber dann auch gemerkt, dass ich das nicht weiter möchte. Mhm. Also dass ich das in dem Jahr, glaube ich, sehr gut gemacht habe für die Mannschaft als Kapitän, aber mir das nicht reicht und dann gab es eigentlich nur die Entscheidung, einen Cut zu machen und zu sagen, ich höre dann auf damit oder nochmal woanders hinzugehen und dann kam die wirklich sehr, sehr interessante Aufgabe mit Jugendkoordinator und in der Schule das so geteilt zu machen.
Und dann haben wir ja vorhin schon besprochen, bist du aber relativ schnell doch Trainer geworden. Teilweise ja auch noch deine eigenen ehemaligen Mitspieler.
Viele, ja.
Ja, das funktioniert einfach so?
Darüber habe ich mir ganz ehrlich überhaupt keine Gedanken.
Also, das scheint immer dein Erfolgsrezept zu sein.
Keine Gedanken zu machen, das gemeint.
Da habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Nein, aber darüber habe ich, ich habe auch keinen Karriereplan oder so, das will ich auch oft. Und was würdest du wenden? Da bin ich überhaupt kein Typ für. Also das ist, wenn die Situation auf dem Tisch liegt, dann mach sie oder löse sie. Das versuche ich auch meinen Jungs
beizubringen. Sonst verkopfst du ja auch.
Ja, was soll ich jetzt darüber nachdenken, was wäre wenn? Also, bringt mir gar nichts.
Außer da kommt einer mit so Sargosen-Fragen um die Ecke, ne? Dann kann man manchmal nicht raus.
Ja, aber da musste ich in mich gehen und habe sie dann
sehr gut beantwortet.
Sehr gut beantwortet. Aber wo war was stehen geblieben?
Das Verhältnis. Mitspieler, dann Trainer. Also gab es da mal so Momente, wo, keine Ahnung, der Nippes gesagt hat, nun hör mal zu?
Nee. Nein, also ich glaube auch, dass damals wurde ich das natürlich ganz, ganz oft gefragt. Ist das nicht ein Problem und gibt es da nicht... Und ich glaube, diese Frage stellen nur Leute, die nie professionellen Sport gemacht haben.
Danke. Ja, stimmt ja auch. Habe ich nie. Ja, aber erklär's uns gerne.
Ja, weil diese Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Es stellt sich immer die Frage...
Ah, echt? Ist das so eine...
Ja, also ich hätte mir die auch nie gefragt, wenn man mir damals einen 25-jährigen Trainer dahingestellt hätte. Mhm. Dann wäre ich vielleicht kritisch gewesen, wenn der... Scheiße gebaut hätte.
Ja, ja. Aha.
Aber doch nicht, weil der 25 ist.
Ehrlich, das zum Beispiel, du siehst mein Babyface vor dir. Mir haben ganz viele Leute so in meiner Laufbahn immer, ja, aber jetzt hab doch mal Geduld, du bist 25, genau, ziemlich genau, da ging es bei mir mit diesem Fernsehwahnsinn los. Haben viele, jetzt sei mal geduldig, das nehmen die Leute dir noch nicht ab, du bist noch jung. Diese Argumentation gibt's schon. Ob die Sinn macht, ist eine andere Frage.
Also die Argumentation gibt's, aber die gab's ja nicht in dem Bereich, wo du, also wenn du dann in der Situation warst. Also ich glaube, dass dann Schmiso dann stand und hat performt, genauso wie vielleicht ein Trainer performt. Ja, mal besser, mal schlechter.
Ja.
So, aber dann wurde ja deine Leistung beurteilt von allen und nicht beurteilt, ob du zu jung dafür bist. Also das finde ich. Also zumindest von den Leuten, die das beurteilen.
Ja, ja.
Also und wer soll das beurteilen? Das können ja nur die Leute. Also natürlich gibt es kritische Kommentare und das wird es ja immer geben.
Ja.
Aber wir waren ja eben kurz beim Vorgespräch, als wir unser Blablabla von Thomas Doll. Also das ist ja
das ist alles nur Blablabla.
Das ist alles nur Blablabla. Also was ist denn entscheidend und welche Meinungen und welche Kritik?
Ja.
So, und Kritik ist ja von den Leuten entscheidend, die es einschätzen können.
Ja, ja.
So, und da glaube ich, wäre das auch bei mir so gewesen, dass ein junger Trainer kein Problem gewesen wäre. Und nochmal, ich habe mir die Frage nicht gestellt. Vielleicht hatte ich auch eine super Mannschaft, die damit super umgegangen ist. Die einzige Sache, die ich mir vorgenommen habe, war einfach vorzuleben, was ich dafür investiere, wie ich arbeiten will, also die Sachen gut zu machen und authentisch zu bleiben. Mhm. Also ich glaube, es hätte auch wenig gebracht, also nicht zu akzeptieren, dass ich jünger bin. Es gab da eine ganz witzige Situation mal, da erinnere ich mich gerade in der. Ich bin ja sehr, sehr selten mit meinen Jungs irgendwie bleib mal in der Kabine sitzen, wenn die Kabinen fest haben oder so. So, das mache ich nicht so oft. Und damals hatten wir ein wichtiges Auswärtsspiel gewonnen. Und dann bin ich nach oben in den Bus gegangen und habe ein Bier mit denen getrunken und saß am Tisch und das Bier war leer. Und dann ging's, saßen wir am Fünfertisch. Und jetzt irgendwas, der Jüngste jetzt ein Bier holen gehen soll. Und das war wirklich.
Das ist
so, und das war so, man geil. Merkte, dass die auch kurz geschluckt haben, aber das alle mega witzig fanden. Also das jetzt, ich glaube, es war Viktor, Michael Hegemann, die beiden Tschechen, also Jan Stochel, Jiří Wittig, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war.
Und so, du hast dann vier. Das Bier auch geholt?
So, aber das war so, also die Mannschaft hat sich, glaube ich, diese Frage nicht gestellt, sondern sie haben geschaut, kann der diesen Job managen? Wie macht er das? Die Frage ist vielleicht, und ganz natürlich haben sie sich die anders gestellt als bei jemandem, der 20 Jahre Expertise hat, nachgewiesene Erfolge hat als Trainer.
Genau, dann ist es also wirklich das. Ne?
Aber
also,
das ist ja auch menschlich.
Also wenn Alfred Gislason, genau, hypothetisch, wenn, ist nicht wenn, möglich, wenn der 25 wäre, aber all das schon erreicht hätte, was er erreicht hat, dann wäre es wurscht.
Bei ihm hätten sich sicherlich andere Fragen gestellt. Also ne, nicht diese Fragen.
Ja,
und so hingeguckt und so. Und das, aber das finde ich völlig, völlig menschlich. Also das lag ja nicht daran, dass ich 33 war oder 32 oder 34, ich weiß nicht genau.
Auf meinem Zettel steht 33,
ich hoffe, es stimmt, dass ich im Profibereich ein Newcomer war. Als Trainer.
Hast du denn, war bei dir so das Klassische als Spieler schon wie ein Trainer gedacht oder willst du das nicht über dich behaupten?
Ach, nee. Also ich habe immer so gedacht, wie man mir den Ball am besten zuspielt, dass ich eine Torschance kreieren kann. Nein, also das hatte ich nicht, aber mich hat immer schon das Trainersein interessiert. Also ich habe ja auch mit 16 meine C-Lizenz gemacht und habe dann Jugendmannschaften trainiert, hatte dann mit 19 Kreuzbandriss, habe da die B-Lizenz gemacht und habe halt immer während meiner aktiven Karriere nebenbei eine Jugendmannschaft trainiert. Das war immer begleitend. Es war aber auch ganz ehrlich nie die Idee, Profitrainer zu werden, weil ich glaube, auch das ist nicht planbar.
Ja. Ja, genau, das hatten wir vorhin schon. Ja. Dafür gibt es zu wenig Stellen. Ne? Kannst du dich auf den Kopf stellen.
Ich finde es schön, dass sich das entwickelt, dass man vielleicht irgendwann die Idee haben kann, auch davon zu leben, wenn man im Jugendbereich, wenn man in der Akademie arbeitet, wenn man auch diese Spezialisierung der Trainerteams kommt da natürlich entgegen, ne? Wo man im Handball noch weit hinterher ist, wo eigentlich immer noch so erwartet wird,
Haben ja nicht mal alle einen Co-Trainer, ne? In der Bundesliga. Genau, so. Also ja. Teilweise macht
Torwarttrainer,
genau.
Dann gibt es sicher so Sachen wie in anderen Sportarten, da reden wir jetzt nicht nur vom Fußball, sondern die auch im Eishockey, im Basketball schon Normalität haben am Trainerteam. Da sind wir vom Handball noch weit entfernt, aber es geht schon in diese Richtung, dass man da sicherlich auch mehr Jobs schafft, die da nicht in dieser Präsenz des Cheftrainers sind, aber für Leute, die Bock haben, in diesem Sportbereich zu arbeiten, mit Sportlern zu arbeiten, auch über die ganzen Jugendakademien entstehen schon Jobs, auch bei Verbänden.
Ja. Gibt ja auch Leute, die sogar da mehr aufgehen und sagen, ich brauche den ganzen Tohuwabohu brauche ich nicht, ich will einfach Leute entwickeln und so. Ne? Frank Carstens wäre ja, den würde ja Flensburg mal reizen, hat er damals erzählt. Was wäre eigentlich so dein Verein, wo du gerne nochmal hingehen würdest, wenn es denn mal vom BHC wegginge?
Kann ich dir ganz ehrlich nicht beantworten.
Ach, da muss es doch irgendeinen Traum geben, das kann ich ja kaum glauben.
Nee, den gibt's. Also ich habe wirklich keine Idee.
Ja?
Es gibt auch, glaube ich, keinen Verein, wo ich sagen würde, das würde ich auf jeden Fall machen.
Wirklich?
Ja.
Okay. Also immer nur, wenn die Idee des anderen auch überzeugt, so sage ich es mal.
Mit wem auch immer du am Tisch sitzt. Wenige, die ich hatte, aber die ich hatte, war es, glaube ich, so, dass das für mich nicht in Frage kam, weil die Idee von mir nicht verstanden wurde.
Ach so.
Also die Idee
war, du warst Sebastian mit Leuten Hinze, am Tisch, aber die wussten, die hatten für dich keine gute Erklärung, warum
sie dich... Ich wusste nicht, warum sie den Trainer Sebastian Hinze haben wollen.
Und das konnten sie dir auch nicht so beantworten?
Also nicht so, dass ich ein gutes Gefühl hätte, mal vielleicht was anderes zu probieren.
Okay. Oha. Und wer war das?
So, völlig egal.
Frage muss man fragen.
Nein. Also, nochmal, ja, darfst du, hast du keine Antwort drauf bekommen?
Ja, ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja, weißt du ja auch. Ja. Aber darum geht es auch nicht. Ich bin hier wirklich super glücklich, aber es gab sicher, ne, also man.
Das ist ja auch legitim, glaube ich, ne? So. Also man.
Ja.
Und aber es war wirklich so um es zu umschreiben, die haben gesehen, was du hier leistest. Und
also ich glaube, um es kurz zu machen, ich glaube, dass die Idee war, der leistet gute Arbeit, die sind erfolgreich mit dem BRC, die schneiden vielleicht höher als die Budgettabelle ab.
Ja.
Das könnte passen.
Ja, okay. So. Und das ist dir einfach zu banal, was ich auch gut verstehen kann. Ich glaube, das ist auch in der letzten Stunde gut rausgekommen. Ich glaube, das für mich nicht
funktioniert, weil ich kein Profitrainer bin. Also bin ich. Und vielleicht arbeite ich da auch bis 65.
Ja, bist du. Ich habe das gerade erst vor drei Stunden in der Halle hier gesehen.
Ja. Also verstehst du, was ich...
Ne? Du bist kein so ein abgebrühter, jetzt fällt mir kein besseres Wort eigentlich, ich muss aber Söldner-Trainer, oder?
Ja, ach, das finde ich ja auch ungerecht. Das
nein, ja gut, ja, ich habe jetzt auch...
Aber für mich brauche ich nicht, also für mich persönlich brauche ich nicht, ich gehe in der Tabelle drei Plätze hoch oder ich arbeite, ne? Sondern mir macht einfach der Job Bock und mit den Jungs zu arbeiten. Und wieso soll ich, wenn ich das habe und glücklich bin, also das für...
Also dich würde die Jugend genauso glücklich machen, zum Beispiel?
Ich kann nicht sagen, wenn ich vielleicht nicht mehr BRC-Trainer bin, ob ich nicht, vielleicht werde ich sportlicher Leiter, vielleicht werde ich wieder im Jugendbereich, vielleicht mache ich was völlig anderes. Also es ist nicht gesagt, dass der Trainer Sebastian Hinze, wenn er nicht mehr Trainer beim BRC irgendwann ist, vielleicht haben wir auch ein Modell und der ist da immer Trainer, weiß man nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß nicht, ob der nochmal Bundesliga-Trainer sein würde. Kann aber auch, also es kann aber genauso sein. Ja. Es ist kein Ding, was ich, also ich mache das nicht, weil ich Bundesliga-Trainer sein möchte.
Lieber Manager draußen, strengt euch an, alle, die zuhören. Wenn er den Mann haben wollt, braucht er gute Argumente. Das haben wir jetzt damit schon mal klargestellt.
Ja, nein. Die besten hat einer und da bin ich auch.
So, das ist ein Wort. Überraschen kann das ja auch eigentlich nicht, dass es ein paar Anfragen gab. Aber wir haben aus Kreisen deiner Mannschaft erfahren, so ein paar Schwächen hast du schon auch. Zum Beispiel, dass du gerne mal die Namen gegnerischer Spieler vergisst. Ist das so?
Ja, also nicht vergisst. Aber ich verwechsel sicherlich mal Buchstaben oder fällt mir dann in dem Moment nicht ein, wenn ich so gerade beim Monolog halten, bei der Taktikbesprechung bin und beim Videoschneiden und oder beim Video vorführen. Dann passiert mir das, glaube ich, häufiger, als es mir recht ist.
Ja. Und das verstehen die Spieler trotzdem, was du meinst? Oder gibt es dann mal Gelächter oder gibt es auch wirklich mal fragende Blicke?
Ja, ich glaube, ich kann das ganz gut verstecken. Also ich verstecke es nicht, sondern gehe da offensiv mit um und sage dann hier der Große. So. Aber dann fällt mir der Name relativ schnell wieder ein. Aber ich versuche nicht, das zu umgehen, sondern dann ist in dem Moment, fällt es mir nicht ein oder und bevor ich da, dann sage ich hier ihr wisst doch, wen ich meine.
So. Aber bei der EM, müssen wir nachher übrigens auch noch drüber reden, bei der EM haben wir doch jetzt von Christian Prokop vorgeführt bekommen, wie man das löst. Wie heißt du nochmal? Dann kannst du ja deine Spieler fragen, wie heißt der nochmal? Der Große von Flensburg oder?
Ja, aber das mache ich auch.
Also das machst du auch?
Ja. Also es passiert ja jetzt nicht in aller Häufigkeit, aber
oder in Regelmäßigkeit. Aber gibt es denn wen, wo, manchmal hat man ja irgendwie so einen Narren
gefressen. Ja, so, aber also es gibt so einen, Sachen wie Johansson, Johannesson und so, was ja in der Häufigkeit vor, also sowas, glaube ich, meinen die Jungs. Und dann ist natürlich auch manchmal, dass es komplett weg ist oder,
Aber es gibt jetzt keinen, wo dir jedes Mal wieder der Name nicht einfällt oder du irgendwie einen Fehler eingeschlichen hast, dass du ihn immer wieder...
Nein, ich habe mal... ich weiß nicht, ob das auch noch kommt, aber ich habe mal eine Zeit lang Parallelspiel falsch geschrieben und Fabian Gutbrot wusste nicht, ob er mich darauf hinweisen soll.
Hä, wie Parallel?
Ja, also die Els, das war aber, weil das eine abgespeichert, also muss ich, ich kann,
okay. So,
das war erst L, dann Doppel-L und nicht erst Doppel-L, dann L. Und das kam dann halt, weil das immer so als Folie war, das war, glaube ich, einmal vertippt. Und
das war jedes Mal falsch.
Und irgendwann hat er, als es richtig war, als mir selber aufgefallen ist, irgendwann, als ich mal diese Folie neu gemacht habe, die dann immer so eingeblendet werden, bevor dann das gewisse Sachen kommen.
Ja.
Hat er mir das dann gesagt, ob das vorher absichtlich war oder ob ich...
Und Parallelspiel heißt aber in dem Fall, wenn einer parallel mitgeht. Also jetzt nicht, im Fernsehen kennen wir Parallelspiel, wenn zwei Spiele um 15.30 Uhr anfangen. Oder
ja,
so.
Ja, ja, genau. Also das hat was mit Angriff zu tun.
Ja, genau, ja. Genau, ja. Genau. Ja. Du hängst, wenn ihr lauft, regelmäßig die halbe Mannschaft ab.
Was? Wie soll ich das jetzt?
Du lachst, also stimmt's.
Nein, ich lande im gesicherten Mittelfeld.
Ja, genau, das heißt ja das.
Ja.
Uiuiui. Wer könnte nicht so schnell
Wobei
sein?
Wobei ich läuferisch noch nie so stark war, wie, also ich gehe, das habe ich mir irgendwie angewöhnt, weil ich stehe sehr, sehr früh auf und dann mache ich erst ein bisschen was am Laptop und dann gehe ich oft noch. Also dann von 6 bis 8 arbeite ich schon mal ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir um 10 Training und danach gehe ich ja dann ins Büro. Und dann gehe ich aber von 8 bis 9 laufen, bevor ich in die Halle fahre.
Oh wow, aber du bist ein echter richtig früh. Also wenn du um 6 Uhr schon anfängst zu arbeiten,
ja, meine Frau ist Lehrerin, der Wecker geht eh.
Ah, okay.
Und ich bin morgens, wenn ich wach bin, bin ich wach. Das ist ein riesen Vorteil. Ich bin abends extrem müde, wenn ich dann um 7 oder was zu Hause bin. Mhm. Dann habe ich auch echt... Mhm. Also wenn nicht noch irgendwas Dringendes ist, dann kann ich auch wirklich so von 100 auf 0. Aber morgens bin ich so einer, der Wecker geht, ich stehe auf. Und dann kann ich meinen Laptop anmachen, mache meinen Kaffee dazu und fange an zu arbeiten.
Ach, super gut, super gut. Und das ist dann auch dein normaler Ablauf? Also bevor du sozusagen auf die anderen Leute triffst, immer erstmal was am Laptop machen, dann laufen gehen, dann Richtung Mannschaft in die Halle oder was auch immer ansteht?
Ja, es ist unterschiedlich. Wenn wir zweimal am Tag Training haben, dann wenn wir 9 oder 10 vormittags, dann mache ich vorher wirklich aufstehen, mache was zu Hause. Mhm. Das mache ich gerne morgens, da fühle ich mich wirklich auch fit im Kopf. Mhm. Und dann tut es mir gut, wirklich ein bisschen frische Luft und mal laufen gehen, mit dem Hund gehen, was auch immer. Also mit dem Hund muss ich eh gehen, das ist morgens meine Aufgabe. Mhm. Aber dann mal länger oder mit dem mal laufen oder ich gehe wirklich dann draußen laufen. Und dadurch ist das so ein bisschen, macht mir immer noch keinen Spaß laufen, aber es tut mir wirklich gut, also um frisch durch den Tag zu kommen. Und da bin ich natürlich jetzt, wenn man längere Läufe hat, lande ich da im sicheren Mittelfeld. Ich versuche ab und zu die Intervalle mitzulaufen und da lasse ich ganz sicher da lande ich ganz hinten.
So. Ja, okay, das ist ja auch viel wichtiger für einen Handballer, genau, ne? Richtigen Moment. Und wer ist dein Sorgenkind bei den Dauerläufen? Wer wird da Letzter? Rafa Baena?
Ja, das ist aber kein Sorgenkind deswegen. Also, glaube ich, nicht unerwartet, dass er. Das heißt, braucht er nicht, aber es ist jetzt nicht unerwartet, dass er da nicht. Ne? Das finde ich für das, was er braucht, in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Mhm. Und dass ich ihn nicht vergleiche mit einem Außenspieler, der vorne wegläuft, das ist ja auch klar.
Ja, ja. Apropos Kreis, Leos Petrovski hat sich ja verletzt bei euch in der Saison. Und da gab es wohl mal die Überlegung, dich als Kreisläufer zu reaktivieren.
Das ist ja völliger Quatsch.
Das ist völliger Quatsch. Ja. Haben die uns hier mit Lügen gefüttert oder wie? Ja. Stimmt nicht.
Von wem gab es die Überlegung?
Ich weiß es nicht. Mir wurde das alles nur so zugetragen. Ich habe keine Quellen, was auch, glaube ich, gut so ist. Quellenschutz ist wichtig
ich weiß nicht, im Journalismus. Also, vielleicht manchmal kann man mir nicht ansehen, ob ich Sachen humorvoll oder ernst meine. Spiele ich auch ganz gerne.
Ja, ja.
So. Aber das kann keiner ernst, also für den ernsten Plan gehalten haben, als ich vielleicht mal erwähnt habe, dass ich.
Ach so, vielleicht hast du das gestreut und einer hat es falsch verstanden. Ja, okay.
Als ich gesagt habe, als sie gefragt haben, warum ich denn so aktiv an den Hanteln bin während des Athletics-Trainings, dass ich gesagt habe, ich arbeite am Comeback hin oder so. Aber das traue ich meinen Jungs nicht zu, dass das auch nur einer im entferntesten Sinne als ernsthaft.
Trockene Ironie, finde ich super. Finde ich super. Du hast eine Angel von deiner Mannschaft bekommen, aber mit besonderer Funktion. Da musst du jetzt aufklären. Ich hoffe, du weißt, worum es geht, weil ich habe keinen blassen Schimmer.
Ja, weiß ich. Also es ist ähnlich wie mit den Namen. Ich bin, wenn ich so in meinem Element bin, da kriege ich auch wenig um mich herum mit. Und wir haben so eine große Taktiktafel, glaube ich, wie jeder in der Halle. Und mir sind ständig die Magnete darunter gefallen, wenn ich dann 8 Sachen auf einmal zeigen wollte. Und dann haben die mir so eine magnetische Angel geschenkt zum Weihnachtswichteln, mit der ich dann die Magnete wieder schneller zurückholen kann, wenn die auf den Boden gefallen. Fand ich aber extrem witzig und auch passend. Hab aber seitdem wenig, also bemühe ich mich, dass mir wenige Magnete auf den Boden fallen. Das ist, glaube ich, deutlich besser.
Ah, das spornt dich an, sowas. So ein leichter Wink mit dem Zaun.
Ja, das ist eine, also steckt ja in so Ironie, steckt ja schon irgendwas. Also ich nochmal, ich finde den Humor der Truppe auch super.
Sehr geil, ja.
Ja, so. Und das war eins der witzigen Geschenke und damit kann ich sehr gut umgehen. Und es hatte auch natürlich einen ernsten Hintergrund, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in meine Bewegung bringen soll, wenn ich den Jungs da was an der Taktiktafel zeige.
Ich glaube, den Eindruck haben wir eh schon bekommen, dass du taktisch sehr akribisch arbeitest und eine klare Vorstellung hast. Ist das so dein, ist die Taktiktafel so ein Element in deiner Trainingsphilosophie, was eine große Rolle spielt?
Ein wenig. Also okay. Mal so vorher, so diese Grundidee. Aber sonst arbeite ich mit den Jungs, die da auf dem Spielfeld stehen und stelle die dann vielleicht auch mal nach links und rechts und zeige das, aber da arbeite ich wenig mit. Also natürlich immer mal wieder, wenn man eine Übung macht, wenn man eine Idee hat, dann zeige ich das kurz an der Taktiktafel, aber ist jetzt nicht so, dass ich das Training, also ich glaube, es gibt mehr Einheiten, wo sie gar nicht vorkommt und wir das wirklich auf dem Feld machen. Ich bin eh ein Freund von Wettkampfsituation, 6 gegen 6, Spielphasentraining und dann lieber mal dann danach kurz unterbrechen, eine Situation nachstellen, kurz zeigen mit den Jungs, was, ne, also warum. So, also das mache ich eher, als dass ich da an der Taktiktafel. Ne? Wenn wir natürlich Spiele analysieren, wenn wir in der Vorbereitung von einem Spiel sind, dann kommt das natürlich mal vor.
Ja. Ja.
Oder dann ja, vor. Aber auch da versuche ich das eher in dem laufenden Bild und da mal nochmal zurückzugehen, zu stoppen und das, ja.
Bist du eigentlich, das fand ich von Erich Wuttke im letzten Podcast ganz spannend, der hat erzählt, er beobachtet viele, also ging es darum, um diese Ebene Perspektive. Ich finde Handball aus der Ebene viel schwerer zu analysieren als von oben. Wir sitzen als Kommentatoren ja immer ganz oben. Und er meinte, er sieht viele Trainer, die stellen sich, wenn sie zum Beispiel Angriff-Abwehr gegeneinander spielen lassen, im Training das simulieren, in den Mittelkreis und gucken von da. Was natürlich für die Übersicht super ist, aber ist ja überhaupt nicht spielnah. Wo sitzt du da oder stehst während des Trainings? Wirklich an der Seitenlinie, in der echten Position sozusagen?
Nee. Also ich stehe auch an der Mittellinie mal. Also ich stehe aber auch seitlich. Also das kommt immer noch an. Ich versuche so verschiedene Perspektiven da wahrzunehmen.
Also je nachdem, was du sehen möchtest sozusagen?
Das glaube genau? Ich noch nicht mal. Also das jetzt gerade ist das erste Mal, dass ich drüber nachdenke. Das soll ich auch ganz ehrlich sein. Das ist wahrscheinlich intuitiv.
Ja.
Also ob ich mich mal an den Rand stelle,
Ich bin nur drauf gekommen, weil ich das unglaublich schwierig finde, euren ebenen Blick. Aber spannend, dass du scheinbar...
Ja, aber das ist ja dieses typische, spielt mehr über die Außen. Ja, die sind immer frei. Das sieht halt von Rang 20, sehen die halt immer frei aus.
Ja.
So,
ja,
aber... Ja. Ein Abwehrspieler im Raum sieht halt von unten anders aus.
Ja,
so,
absolut.
Das,
ja. Ey, und wie breit die alle sind, die Abwehrspieler,
so, wenn man vor denen steht. Ne, Ball fern 1-2 ohne Probleme verteidigt wird und das von oben dann aussieht, als müsste da aber einer freistehen.
Ja.
Das ist halt, ne, und diese Perspektive, das ist natürlich so, wobei dieser Perspektivwechsel schon nicht uninteressant ist. Wir haben das auch mal probiert. Ich fand hinter Tor sehr, also um die Abwehr mal von hinten zu sehen in den Bewegungen und die das fand ich interessant. So von oben, da war ich kein Fan von.
Also die klassische Presse-View sozusagen.
Aber es gibt ja auch so jetzt in Hallen, wo das von oben dann die Einheit aufgenommen.
Von ganz oben meinst du sogar, okay. Ja. Also zentral über Mittelkreis quasi.
Da finde ich die Räume nicht ideal. Also ich finde, dann braucht man immer noch ein anderes Bild dazu, um das einordnen zu können. Aber es gibt schon ein paar Perspektiven, die ich interessant finde, wo wir auch mal ein bisschen probiert haben. Ob den Teutern das vielleicht was nützt, das mal von hinten so aus einer erhöhten über der Latte Perspektive aufzunehmen, die Abwehr und so dieses. Ne? Also man sieht natürlich dann nicht, ob man den Ball gehalten hat oder nicht, aber man sieht zumindest, wann kamen die Arme, wann kam so eine Blocksituation zustande. Das haben wir mal probiert und das fand ich interessant. Sonst.
Ja. Du hast eben schon gesagt, mit Kaffee geht der Tag los. Kaffee und am Laptop. Du bist ein riesen Kaffeeliebhaber und trinkst sogar während des Trainings?
Nee, wir haben ja das. Ja, das ist einfach eine Lüge.
Hier stimmt ja gar nichts. Oder du lügst.
Oder ich lüge. Es ist, sagen wir mal, es begibt sich in diesem Bereich der Halbwahrheiten. Ja, ich trinke sehr viel Kaffee.
Ja.
Sehr gerne. Und wir haben jetzt.
Wie viel ist das so am Tag? Wie viele Tassen?
Also ich habe es schon ein bisschen reduziert, aber ich habe einen Kaffee-Vollautomaten zu Hause und dann startet man mit so einem. Also ich nehme immer, glaube ich, Espresso, sehr starke Stärke, zweimal doppelt, bis so eine Tasse halt voll ist. Das ist dann vierfacher, fünffacher Espresso.
Ja, okay.
Und davon nehme ich zwei. Also
da wäre ich in der Früh auch wach,
ja.
Direkt.
Ja, aber das, also ich bin auch vorher schon wach.
Okay.
Aber das ist so, der ist auch nicht so stark wie jetzt so ein Espresso aus einer Siebträgermaschine oder so, wirklich sondern aus so einem Vollautomaten.
Ja, stimmt. So,
ist ja schon noch mal ein bisschen was anderes.
Ja. Ja, wie, aber du bist so ein Kaffeeliebhaber und hast keinen Siebträger?
Nee, noch nicht. Da sind wir noch in Diskussion. Also das, aber das wird.
Möchte deine Frau nicht, oder?
Doch, aber ich. Ja. Ich glaube, das wird eine der nächsten Anschaffungen. Ja. Mhm. Das ist aber, ich beschäftige mich mit sowas dann auch gerne. Mhm. Also welche soll. Ja. Also ich kann dann keine schnelle Entscheidung treffen.
Ja, aber die sind auch echt teuer, die guten und so. Ne? Da muss man, glaube ich, auch gut entscheiden. Also so ein geiler Siebträger.
Auch so ein eBay-Kleinanzeigen-Typ, dann guckt da immer mal. Also das mache ich schon.
Ja, sehr gut.
Und da war jetzt noch nicht so der Moment, wo ich gesagt habe, ich hätte die gerne im Büro. Also morgens reicht mir das zu Hause so. Mhm. Aber ich fände es viel wichtiger, so vorm Training, wenn ich losgehe, dann nochmal so einen richtig guten Espresso aus einer Siebträger. Also von daher fürs Büro hätte ich, glaube ich, gerne eine.
Ja.
Müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir sind stehen geblieben bei dem Gerücht, dass ich während des Trainings Kaffee trinke.
Ja, richtig.
Wenn die Jungs Fußball spielen dürfen. Dann bringt mir der Teamassistent Jan Artmann, fragt, ob ich einen Kaffee haben will, weil ich dann da sitze und denen zugucke, die 10 Minuten. Die dürfen dann 10 Minuten Fußball spielen.
Ja. Also wenn die sich aufwärmen quasi oder wann spielen die?
Ja, also wir machen immer aufwärmen, ein bisschen Koordination und dann gibt es auch mal 10 Minuten Fußball natürlich.
Ja.
So, und in diesen 10 Minuten fragt er dann, ob ich noch einen Kaffee möchte.
Ja,
oder ist so nett und bringt mir noch einen. Und dann
stimmt das jetzt.
Ja, aber also das muss man ein bisschen mit aufräumen. Ich stehe jetzt nicht mit einer Tasse Kaffee da und halte das Training.
Du, da lang. Ja, okay. Ja, so. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen wenig. Du musst ja auch in der einen Hand die Taktiktafel halten allein
und
schon.
Und die Angel in der anderen,
Und die Angel in der anderen. So, und dann haben wir noch das Stichwort Tennessee Whiskey nach einem Sieg. Achso, und ist das jetzt ein Lied oder ist der?
Das ist ein Lied, ja.
Nee, das kenne ich gar nicht. Stimmt, hier steht auch absolutes Lieblingslied. Tennessee habe ich noch nie gehört. Von wem ist das? Wie geht das?
Magst du mal einmal singen? Kann ich dir vorspielen? Nee. Darf man das in einem?
Mhm. So, absolut.
Jetzt müsste ich nur mal aus dem Flugmodus raus.
Oh ja, stimmt. Das muss ich nämlich auch, weil ich musste ja noch gleich was vorspielen von einem deiner Spieler.
Das haben wir natürlich auch. Das ist mega langweilig gerade für die Zuhörer.
Nee, jetzt komm, wenn du hier Tennessee Whiskey am Handy rausholst, dann oder zur Not können wir das auch rausschneiden, dann kommt es schneller.
Dann kommt es schneller, ja. Noch schneller?
Noch schneller, als es schon kommt.
Ja. Es gibt zwei. Das ist einmal Won't Back Down in der Version von Eddie Vedder, was ich gerne höre nach einem Sieg. Also was ich mir dann wünsche, wenn sie da ihre und...
Okay. Jetzt spiel mal, jetzt bin ich
gespannt. Ja, jetzt muss ich erstmal suchen.
Jetzt findest du es nicht.
Das ist ja hier mit.
Aber das ist gut, dann können wir das schon mal in unsere Spotify-Playlist für hier die Kabinenbeats. Ist ja bei uns so ein...
Wo muss man denn hier gucken?
Hier, da ist Play. Oder?
Ja, aber ich bin doch in sowas...
So, vielleicht doch.
Ich höre zu Hause Platten.
So, Schallplatten?
Ja.
Wirklich? Ja. Oh, das ist natürlich sehr
oldschool. Kannst du das mal suchen hier?
Warum
findet er es denn nicht?
Ich weiß nicht. Vielleicht suche ich kurz bei mir. Aber komm, dann hören wir jetzt erstmal die Sprachnachricht an. Von, du wirst ihn erkennen, einem deiner Linksaußen. Und dann gucken wir nochmal nach Musik.
Moin Seppel, moin Schmiso. Ich hoffe, ihr beide habt richtig Spaß beim Podcast. Seppel, du warst selber mal Spieler und bist heute Trainer. Somit hast du schon einige Handballspiele erlebt. Aber gegen welches Team, egal ob als Spieler oder Trainer, schmeckt dir der Sieg besonders gut und warum? Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß und bis dann, euer Basti. Ciao.
Ein ganz sympathischer Kerl. Ich wusste gar nicht, dass er sich selber, wir nennen ihn natürlich immer Sebastian Damm. Ich wusste gar nicht, dass er sich selber komplett nur Basti nennt. Geile Karriere auch hingelegt nach einem schweren Unfall von 0 auf 100 jetzt in der Bundesliga. Ja, und die Frage gebe ich natürlich einfach an dich weiter.
Also die Frage war, gegen wen ich gerne gewinne?
Ja, wo sind ein Sieg so am besten schmeckt, gegen wen?
Mir schmeckt jeder Sieg gut. Ich verliere extrem ungern. Mir also es gibt ja so eine inoffizielle Liste, inoffiziell-offizielle Liste, Mannschaften, die der BRC noch nicht geschlagen hat. Und so ein Sieg wird mir schon extrem gut
schmecken. Oh, wer steht denn da?
Ich glaube, es ist noch der THW Kiel.
Mhm. Flensburg habt ihr einmal geschlagen. Rhein-Neckar-Löwen habt ihr schon mal? Mhm. Habt ihr auch schon geschlagen? Bleibt nur der große THW.
Ich weiß nicht, ob da noch jemand auf der Liste steht. Aber so ein Sieg gegen THW Kiel hatte ich noch nie.
Mhm.
Das ist aber nicht, das ist einfach so, weil es, glaube ich, was Besonderes wäre. Auch in der BRC-Historie und für mich als Trainer.
Ja.
Hat aber nichts mit dem Verein und den Personen oder so zu tun.
Okay,
ich
okay.
Mag die sogar.
Weil man mal jemanden, jeden geschlagen haben will.
So ja, das wäre jetzt sowas, was mir einfällt, sonst. Nee, sonst gibt's da. Also gefällt mir jeder Sieg ganz gut.
So, jetzt ich hab's gefunden hier.
Ich auch.
Spiel mal gerne.
Oh, warte.
Jetzt hast du hier erst Werbung davor.
Ja, 2 Sekunden noch. ich bin ganz
schön. Ja, technisch.
Wo muss ich das denn reinhalten? Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie gut das bei den Jungs ankommt?
Ja, also pushen tut das jetzt nicht unbedingt.
Ist auch nach dem Sieg. Das muss man doch kennen.
Aber nee, kenne ich nicht. Aber ist das nicht, das stelle ich mir so vor, auf der Saisonabschlussfeier um 4 Uhr nachts, wenn alle ja, schon...
Oder nach einem Sieg in der Kabine, man ist fertig vom Spiel, sitzt da... Und genieße, ich höre das ja, also das ist auch wieder, ich mach's mal einmal in den Refrain vielleicht.
Jetzt bin ich gespannt, ob das nochmal, aber warum nicht?
Komm, du schuckelst doch schon mit.
Ja, doch, also
man kann sich doch vorstellen, ich komme nach Hause, also, es ist ja auch... wird ja nicht nach jedem Sieg, aber wenn ich dann nochmal in der Kabine sitze, ist ja meistens so, ich bin mit der PK, dann sage ich kurz was zu den Jungs, dann bin ich im Normalfall auch schnell weg.
Ja.
So, und dann sitze ich da und dann spielen die Jungs da Musik und dann sage ich, komm, jetzt spielt doch mal Tennis hier, Whisky bitte.
Schön.
Aber man kann sich ja schon vorstellen, wenn man nach Hause kommt und legt eine Platte auf, sowas, ein Gläschen Wein auf und freut sich auch selber. Dann
ist ja, das, ja. Und aber du hast so einen richtigen Vinyl-Plattenspieler, auf dem das dann zu Hause läuft.
Ja.
Ja, das finde ich schon sehr cool. Hat der dann auch noch dieses schöne charakteristische Knistern
ja,
von
ja.
so einem?
Ja. Ich habe lange, wir haben eine neue Stereoanlage gesucht und ich habe lange suchen müssen, um so einen Receiver, der einen Phono-Tuner hatte. Also wo man nicht dann extern was und umstellen und so, sondern der das. Gibt's aber zum Glücklicherweise kommt's ja wieder.
Ja, Vinyl ist ein großer, gibt's eine große Liebhaberszene, so, ja. ne? Die das wieder beleben
quasi. Bin ich da relativ schnell fündig geworden.
Ja. Apropos, einen guten Wein, das ist so dein Ding. Du gehst gerne mal noch zum Spanier in deiner Nähe und trinkst da einen guten Wein und isst was Gutes nach einem Sieg?
Also ich trinke gern Wein.
Rotwein?
Ja, Rotwein. Ja.
Ist ja, glaube ich, bei allen Weinliebhabern irgendwann so, ne? Weißwein ist, glaube ich, eher für die Anfänger.
Nein, das hat seine Berechtigung, Weißwein, finde ich sogar. Also, das ist so.
Ja.
So, das trinke ich auch gerne. Also, im Sommer auf der Terrasse oder im Urlaub, da trinke ich auch mal lieber Weißwein.
Aber ja.
So abends würde ich immer ein Glas Rotwein vorziehen. Ich esse gern gut, ja.
Mhm.
Und gehe auch ab und zu zum Spanier, wobei ich jetzt nicht häufig nach Spielen dahin gehe. Aber
schon. Hier ist ja eine Fehlinfo nach der
anderen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das gar nicht mache, aber es ist jetzt nicht so, dass das nach jedem Spiel so wäre.
Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen sehr guten Eindruck bekommen, wer du so bist, was dich ausmacht, wie du so lebst. Eine kleine Sache müssen wir noch klären, bevor wir dann zu Rubrik 3 kommen. Da wird es nämlich auch noch mal kurz um die gehen. Du bist ein Oldtimer-Fan und hast einen VW-Bus und fährst mit dem ganz gerne rum. Ich hoffe, das entspricht jetzt der Wahrheit.
Das entspricht der Wahrheit, ja.
Ja, und wie kommt das?
Also der VW-Bus ist entstanden nach der Abstiegssaison. Da wollte ich, also es war immer die oder es ist immer noch die Problematik, dass meine Frau und ich fast nie zusammen frei haben, also auch nicht zusammen in Urlaub fahren können, weil die Schulferien immer so
liegen. Sie als Lehrerin, ja.
Ja. Und ich aber sehr gut Zeit mit mir alleine verbringen kann oder dann die Hunde mitnehme. So, und ich aber auch am besten entspanne, wenn ich wirklich weg bin. So, also zu Hause mache ich dann was. Aber so das hat mir dann gut getan, da mal 2 Wochen wegzufahren. Und da war die Idee, ob ich so einen VW-Bus miete. Das war aber so teuer für 2 Wochen. Da habe ich gesagt, komm, ich kaufe mir einfach einen.
Ach, wirklich? Okay.
Ja. Oder für 3 Wochen wollte ich das. Da habe ich gesagt, ich hole jetzt einfach irgendeinen Eulen. Der wird schon überleben, die 3 Wochen.
Ja.
So, und der ist mir dann ans Herz gewachsen, dass ich den immer noch habe und jeden Sommer eigentlich damit fahre. Ja.
Ach krass. Und hast du dann auch richtig restauriert und wieder oldtimermäßig gepflegt?
Nee, den jetzt nicht so. Also immer also in Stand gehalten, habe den natürlich so, dass er dann drin schlafen kann. Habe Strom dann jetzt, was schon wichtig war, je nachdem, wo man ist, dass man auch Stromanschluss haben kann, damit ich morgens Kaffee habe. Und nicht immer auf dem Gasbrenner dann kochen muss, den Kaffee. Da bin ich schon.
Ja.
Ja, und dann steht der bei meinem Vater in der Scheune, eigentlich 11 Monate, und dann kommt er für 2 Wochen im Sommer raus.
Ja. Scheune, es stimmt, das habe ich, oh Gott, da finde ich jetzt, das habe ich irgendwo auch hier in meinem Briefing gehabt, dass du, deine Frau hat Pferde?
Ja, wir.
Oder ab und an mal, oder ihr zusammen? Ja. Und die kümmerst du dich?
Auch, ja. Aber natürlich nicht in der Häufigkeit, da muss man ja jeden Tag was mitmachen.
Ja, ja, ne?
Logischerweise.
Ja, anspruchsvolle, und schlaue Tiere.
Das macht meine Frau mir. Ich mag Tiere einfach extrem. Mhm. So, wir haben Hunde, wir haben Pferde. Ich finde die spiegeln Menschen ganz, ganz toll. Mhm. Also wenn du gestresst bist, sind die auch gestresst. Wenn du ruhig bist, sind die ruhig. Mhm. Kommen mit Tieren sehr gut klar.
Okay. Und das ist aber wirklich so für dich der, zu denen kannst du auch hingehen und merkst, was bei dir nicht stimmt, oder wie? Und du sagst, die spiegeln dich gut.
Ja, du merkst, also sowohl bei Pferden, wenn du, das ist ja, wenn man nicht ruhig atmet oder hektisch ist und so, dann werden die auch hektisch. Ne? Also gerade bei Pferden ist das extrem. Und ich bin selten obendrauf, bis gar nicht. Vielleicht mal trockenreiten oder im Schritt. Aber hat mich schon so ein bisschen, das macht mir auch Spaß, wenn ich mal Zeit habe, sonntags, samstags. Mhm. Jetzt ist sonntags, ist ja jetzt im Moment nicht so, aber durch die Spieltage. Aber immer, wenn ich mal Zeit habe und mal mitgehe, dann mache ich gerne Bodenarbeit. Dem Pferdeliebhaber wird das bekannt sein. Und dann, finde ich, merkt man schon, ob man selber die Ruhe hat und wie das Pferd drauf reagiert. Und dann muss man eigentlich runterkommen, um damit das auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das tut mir ganz gut.
Und was ist Bodenarbeit? Ich weiß das als nicht.
So Longieren, so Stangenarbeit mit dem Pferd, also so alles, was man am Boden machen kann, wo man nicht selber drauf sitzt.
Also was beim Hund Parcours ist sozusagen, ein bisschen in die Richtung.
Ja, oder genau. Oder so vielleicht dann Richtung Agility, aber da geht es dann so um über Stangen, also so Longieren. Ja. Auch die Gangarten dann durchgehen. Ich bin da auch kein Spezialist, aber ich mache das so gut ich kann.
Ja, ja. Gut, jetzt sind wir schon kurz vorm Ende. Ihr wisst, was jetzt noch kommt. Rubrik 3, Hand aufs Herz, steht noch an. Eine handballerische Frage, ich komme noch einmal zurück, weil ich die irgendwie immer ganz gerne stelle. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gestellt habe. Was ist denn eher dein Wurf, ein Dreher oder ein Heber? Was siehst du lieber?
Ach, das ist mir egal. Muss ich immer eine Antwort geben?
Das ist jetzt, glaube ich, auch die einzige Entweder-Oder-Frage, aber die müsstest du jetzt schon. Ah, das kommt nachher noch eine Oder-Frage. Die musst du jetzt schon, da musst du dich entscheiden.
Oh, dann lieber. Oh, jetzt, da muss ich ja sogar nachdenken. Es ist mir wirklich egal. dann nehme ich einen Heber, weil ich einen Heber einen guten Wurf finde. Sag mal, also gerade in der Schulung, wir außen im Jugendbereich. So ein Dreher kommt ja später, aber das ist so dieses lang an der Hüfte vorbei oder Heber.
Ja.
Und dann lernt man auszuspringen, das habe ich mal so.
Ja. Stimmt, das muss ein Außen auch im Repertoire haben. Ne? Also der Heber ist, glaube ich, ausweglos. Wo wirst du als nächstes mit deinem VW-Bus hinfahren?
Wahrscheinlich, also wir haben das erste Mal gemeinsam frei im Sommer, nach 8 Jahren, und wir fahren ins Allgäu, Werden aber nicht im VW-Bus schlafen, aber wahrscheinlich mit dem VW-Bus, weil wir Hund und Fahrräder auch mitnehmen, da runterfahren. Mhm. Und dann wandern ein bisschen so.
Ja, finde ich sauschön dort. War ich auch schon ab und an in meinem Leben mal. Als Oldtimer-Fan, als der du hier deklariert wurdest, gibt es einen, den du gerne mal fahren würdest?
Ja, meinen eigenen würde ich gern viel häufiger fahren. Ja.
Was ist das für einer?
Ein alter BMW 02 Bauer. Also so ein Targa Cabrio.
Und wie alt ist der? Ist das so? 80er?
1972.
Oder? Oh, so alt sogar, mein lieber Mann. Okay. Und warum? Hast du einfach keine Zeit?
Ja, wenig. Der steht trocken in der Garage und ist, ja, also man muss ja natürlich auch für mal eben rausholen und zum Training fahren, ist das auch nicht immer angebracht. Und ich finde das so ein Auto, wo man auch wirklich mal ein Stündchen auf zwei Zeit haben muss und dann fahre ich da gerne Landstraße. Das würde ich gerne öfter tun, ja.
Ja, ja. Wenn du noch einmal Bundesliga spielen würdest, mit welchem Spieler würdest du dich gerne mal duellieren?
Also ich hätte generell mal gern Bundesliga gespielt.
Mhm.
Und
also war das denn damals nicht möglich? Also wir hatten das Thema ganz vorne schon, als du dann erzählt hast, wie so der Übergang, gab es gar kein Angebot für vom BHC aus?
Okay. Vom BHC?
Oder, ja.
Ja, also es gab die Idee, da als Standby-Spieler oder so da weiter, aber das war für mich. Und
das war zu wenig.
Ja, zu wenig. Also es war für mich keine Idee dann irgendwann. Ich hatte damit so abgeschlossen und das war für mich. Nee, also das.
Ja.
Also ich war da auch einfach nicht gut genug für.
Okay. Also sagst du sehr, sehr hart zu dir selbst.
Nein, also es hat ja so, na, und dann noch als Standby wäre, also das, nee.
Ja, okay.
So,
ja, gegen wen dürfte es heute sein?
Muss das
sein?
Aus der heutigen Zeit sein? Also nee, damals hätte ich immer gerne gegen Bertrand Gilles gespielt.
Ah, okay. Ja, im französischen Alleskönner, okay.
Ja, krasser, guter Abwehrspieler und so ein Kämpfertyp und so, das hätte ich gerne, so hätte ich mich mal gern so in einem Spiel, so wer von uns beiden performt heute besser.
Okay, ja. Und wie viele Tore hättest du dann gemacht?
Das weiß ich nicht.
Ja, mindestens 5, oder?
Ja, klar. Müssen
wir mal selbstbewusst sein hier.
Ja. Ich hatte immer sehr, sehr gute Mittelleute, die mit mir zusammengespielt haben.
Ja. Ist Kreislauf natürlich von abhängig.
Ja.
War ganz spannend. Letzte Woche haben wir mal Erik Wuttke drei Eigenschaften raussuchen lassen. Der durfte sich dann mal so seinen Traumspieler zusammenbauen. Bei ihm war es, kriege ich es noch zusammen, der Trainingsfleiß von Johannes Goller war zum Beispiel dabei, die Abwehrleistung von Domagoj Duvniak und jetzt kriege ich das dritte nicht mehr hin, müsste dazu noch mal nachhören. Bau du dir gerne mal deinen Traumspieler aus drei Komponenten, die du dir von einem aktuellen oder ehemaligen Spieler klauen dürftest.
Spielern, mit denen ich eigene Erfahrungen gemacht habe.
Kannst du auch, aber du kannst aus der ganzen Welt, du könntest auch Bertrand Gilles wieder nehmen und sagen, das hätte ich mir gerne von dem mal geklaut und in meinen Traumspieler gesteckt. Ja,
ich mach's jetzt mal. Ich nehme mal drei, die ich kenne und dann würde ich, den ich auch eine lange Zeit verbindet, würde ich sagen, den Schlagwurf von Viktor Szilágyi, den Ehrgeiz von Arno Gunnarsson,
deinem aktuellen Spieler,
und die Leichtigkeit von Fabian Rotbrot.
Leichtigkeit im Sinne von, wie er durch die Lüfte schwebt und die
Dinger reinhaut. Ja, genau, seine Sprungkraft.
Ja, das Hochkatapultieren. Ja.
Nein, auch so sein, so der ist ein guter Typ.
Ja.
Manchmal schwierig als Trainer, aber so diese.
Was heißt das?
Nein,
also der nimmt es locker oder
nee, wie nee, überhaupt nicht. Das, sehr ehrgeizig und so, aber also ich mag so seine. Sein. Wie er reflektiert, ne, dass er nicht alles so schwer nimmt. Das finde ich eine tolle Eigenschaft.
Okay, also geht auch um die mentale Leichtigkeit.
Ja, genau. Ja, also ich glaube schon, dass in Sachen da, aber ich habe immer das Gefühl, dass er sehr schnell wieder auch bei sich ist und so. Und das mag ich an dem Typen.
Aber wie passt das denn jetzt mit dem Ehrgeiz von Gunnarsson zusammen? Das schließt Leichtigkeit und harter Ehrgeiz, schließt sich das nicht ein bisschen aus?
Na, es ist ja, also nochmal, Fabian Rotbrot hatte ja auch sportlichen Ehrgeiz. Und
ja,
Ehrgeiz,
ja, klar, ne, so, klar, aber
nein, also der Ehrgeiz ist so dieses, Arno ist, ich finde das einfach bewundernswert, der ist jetzt, seit ich Trainer bin, das ist ja das Jahr, wo er auch zum BHC gekommen ist, ich finde, der wird jedes Jahr besser. in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das hat ganz viel mit seinem, ja, mit seinem persönlichen Ehrgeiz und der Idee, wie er trainiert, wie er weiterkommen will, zu tun.
Er letztes Jahr 170
nimmt sich meine Stoppuhr nach dem Training gemacht. Und läuft noch Intervalle und ne, also so, so Sachen, wo ich sage, das wird nicht jedem gut tun, für ihn ist es aber es ist gut und so dieser Ehrgeiz, immer besser zu werden, ich glaube, den hat er einfach in sich, also von Jahr zu Jahr auch wirklich besser werden will, ne, und immer noch was findet, auch wo er sich verbessern will. Und das schließt sich nicht aus mit einer Leichtigkeit, und Leichtigkeit hört sich jetzt so, ne, also ich meine wirklich so dieses, also ein Fabian Gutbrot ist ein super Typ für die Mannschaft, weil er immer ein offenes Ohr hat, weil er bei neuen Spielern immer sofort parat steht und so. Und das meine ich eigentlich viel mehr damit. Also dass er vielleicht ist es auch so eine soziale Eigenschaft, die er mitbringt. Vielleicht ist das besser ausgedrückt.
Ja,
aber
ja,
in so einer, wirklich so offen auf die Menschen zugehen, auf die Situation, das meine ich mit dieser Leichtigkeit.
Verstehe, okay. Ich hatte jetzt eher wieder das Handballerische im Kopf. So genau kenne ich ihn natürlich nicht. So, und ein letztes, da musst du dich nochmal entscheiden. Wuppertal, Solingen oder Düsseldorf?
Ja, meine Geburtsstadt Wuppertal und mein Wohnort.
Mhm. Ja, geht bei dir klar vor. Bist groß geworden und immer noch gerne dort.
Ja, es steht ja auch nicht, in was ich mich entscheiden muss da, aber wenn ich die drei zur Auswahl habe, nehme ich das, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jetzt wohne, wo ich geboren bin. Das ist meine Heimatstadt, ja.
Welche Spielhalle ist dir denn am liebsten? Unihalle Wuppertal?
Das war ja keine Frage.
Klinghalle Solingen oder hier? Das, die schiebe ich jetzt einfach nochmal nach. Oder hier
ISS Dome. Muss ich beantworten, dass alle was haben. Also ich finde zum Beispiel die Klinghalle hat bei gewissen Spielverläufen ist das überragend. Das ist
ein Kessel, ne?
Ja, das nächste also Kessel. Ist so, wenn du, also gerade wenn du vielleicht ein Spiel drehst, wenn du zurückkommst, wenn ne, so, das ist schon überragend dann. Ne? Also wenn sich das einmal angestaut hat, so dieses Stimmungslevel, dann ist das eine überragende Stimmung da. Natürlich auch eine besondere Bindung, weil ich, glaube ich, einen Großteil meiner Zeit auch da gespielt habe, damals in Solingen. Also wirklich, ich mag die Unihalle allerdings auch, weil das so ein gleichbleibender, immer unterstützender. Also man hat nicht ist nicht ganz so abhängig von den Spielverläufen.
Ja, okay. Nicht so willensförmig. So, ne? Okay, also, okay.
Ich mag Emotionen, aber in der Klinghalle kriegt man halt auch beide Richtungen extrem mit.
Naja, okay. So. Die werden dann auch sauer, wenn es nicht läuft.
Ja, quasi. Nein, aber man
oder wenn leiser.
Wenn es leise ist, ist es leise. Und wenn es laut ist, ist es richtig genau. Laut.
Ja,
so,
ja.
So, und du hast, finde ich, in der Unihalle immer so einen durchgehenden Pegel.
Ja.
Weil es einfach auch anders gebaut ist, die Halle. Ne? Die ist rundherum, es gibt so. Und in der Klinghalle ist ja schon so diese Präsenz von dieser einen Tribüne.
Ja.
Ne? Also dieser wirklich genau.
Die aufs Spielfeld feuert.
Und Düsseldorf ist natürlich, wenn wir so Spiele hatten wie letztes Jahr, das letzte Spiel gegen Flensburg.
Ja.
Und in so einer Arena so ein Highlight zu haben, ist das auch.
Imposantes Gebäude halt, ne? Ja. Eine allerletzte Frage noch für unsere Kabinenbeats. Also Tennessee Whiskey nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Gibt es sonst noch was? Was läuft beim BHC gerade so vorm Spiel?
Das weiß ich nicht, was die nehmen. Ich kann noch, ich würde noch...
Oder sag gerne ein Lied von dir einfach. Was empfiehlst du uns für vor oder nach dem Spiel?
Ja, das vorm Spiel ist mir auch egal. Ich würde dann Won't Back Down in der Version von Eddie Vedder mit dazu nehmen.
Mhm. Habe ich jetzt leider gerade auch nicht, aber das, glaube ich, habe ich schon mal gehört. Und das pusht einen oder ist auch eher zum Runterkommen? Oder? Won't Back Down ist ja sowas Renitentes vom Titel her, ne? Dranbleiben. Ja,
dann nehmen wir Under Pressure, das passt auch.
Okay, von Queen.
Queen, ja.
Das kenne ich definitiv. Nee, aber wir können Won't Back Down, das finden wir. Das ist aber jetzt eine Aufgabe für unsere Playlist-Jungs. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine viele Zeit. Sind schon wieder lang geworden, haben, glaube ich, viel über dich erfahren. Stimmt gerne für uns ab beim Deutschen Podcastpreis, wenn ihr Lust habt. Da kann man uns wählen, unter anderem, und auch viele andere. Den Link hauen wir euch in die Folgenbeschreibung rein. Dann könnt ihr da mitmachen. Ich freue mich sehr, dass du Gast warst. Ich hoffe trotz, auch wenn es nicht ganz leicht gefallen ist, der Einstieg nach diesem Flensburg-Spiel, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall.
Mir auch, danke dir.
Super. Und dann musst du dem Frank Carstens ja jetzt auch nicht mehr böse sein, dass du dich hier reingeschleppt hast.
Ich bin ihm grundsätzlich nicht böse.
Sehr gut. Danke euch, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne Feedback da. Liked uns, teilt uns auf allen Kanälen. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.